Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Herzlich willkommen zur Nana One Zonk Time, eurem Podcast über Preise, die man eigentlich nicht gewinnen wollte, aber sie einfach doch bekommen hat in Deutschland. Endo, wann war dein letzter Trostpreis, den du bekommen hast? Und war es ein Zonk?
Was ist Zonk?
Das ist ein Trostpreis. Den gewinnst du halt, wenn du das ist halt so ein Plüschtier, glaube ich, oder so. Was war das, ein Plüschtier? Ich finde es auch gut, wie ich vorhin gerade eben in der Anmod einfach das Wort Trostpreis versucht habe zu umschreiben, weil mir das Wort Trostpreis nicht eingefallen ist und 5 Sekunden später ist es mir eingefallen. Ja, Zonk war hier so ein Plüschtier. Das konntest du beim Spiel Geh aufs Ganze gewinnen, bei der Sendung, und den hast du halt, wenn du wolltest halt das Auto oder so gewinnen, und hast dann stattdessen halt einfach den Zonk gewonnen. Weil du halt das falsche Türchen geöffnet hast oder so.
Ich weiß echt gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwo teilgenommen habe, wo es Trostpreise gab.
Hast du dich ja mal wieder schlecht
bestimmt
vorbereitet.
Bestimmt mal bei irgendeinem Glücksrad irgendwo oder so. Ach doch, klar, ich erinnere mich das eine Mal. Da war ich mit meiner Freundin und einem guten Kumpel in einem Escape Room. Und die hatten so eine Osteraktion mit so einem Glücksrad, wo man irgendwie zum Beispiel ein Freispiel und so weiter gewinnen konnte. Und meine Freundin hat tatsächlich ein Escape Room Freispiel gewonnen. Mein Kumpel hat irgendwie, glaube ich, so ein Online-Escape Room gewonnen. Also so ein Code, womit du dir so ein Online-Escape Room freischalten konntest. Und ich habe ein kleines Stück Schokolade gewonnen.
Das ist schon nicht so viel. Das ist schon ungefähr so auf Zonk-Level, da muss ich zustimmen.
Ich denke, das war ein Trostpreis.
Ja, ja. Okay, cool.
Und wann war das letzte Mal, dass du einen Trostpreis bekommen hast?
Ich nehme nie an irgendwelchen Gewinnspielen oder irgend sowas teil, von daher nie. Habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht so gut vorbereitet auf die Nana One Zonk Time.
Dann bekommst du jetzt von mir den offiziellen Endo Nana One 15.01.2026 Trostpreis. Herzlichen Nicht-Glückwunsch, weil es ist ja nur ein Trostpreis.
Dankeschön. Das ist der mittelmäßigste Tag meines Lebens. Aber ich glaube, es wird gleich noch der schlimmste Tag meines Lebens, wenn der Nana One Season Podcast beginnt. Und zwar genau jetzt. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Winterseason Podcast 2026 hier bei eurem Lieblingspodcast-Anbieter. Endo, bist du bereit für den schlimmsten Podcast aller Zeiten?
Also man muss ja dazu sagen, wir hatten schon so einige schlimmste Podcaster aller Zeiten. Mhm. Und es waren auch immer wirklich die schlimmsten Podcaster aller Zeiten.
Ja.
Jetzt, ich habe überhaupt gar keine Lust. Ich glaube, das wird heute super schlimm. Ich bin noch einigermaßen gut drauf. Ich habe mich heute mit Fipi getroffen. Liebe Grüße von Fipi an der Stelle an euch. Hört den Nana One an Contime, um häufiger von Fipi zu hören. Obwohl Fipi momentan gar nicht bei der Contime dabei ist, weil sie vom DFB aufgrund einer roten Karte gesperrt wurde für die nächsten 3 Ligaspiele. Aber naja, auf jeden Fall, das ist eine andere. Ja, sie hätte die Grätsche echt nicht auspacken müssen.
Ich habe die schon letzte Woche im Podcast angekündigt und jetzt gab's die gar nicht. Die Leute wahrscheinlich die ganze Zeit gesucht und dachten, ihr Computer ist kaputt, weil sie die Contime nicht gefunden haben.
Aber sie können ja die alten Contimes nochmal hören.
Haben sich dann, angerufen hier beim Mediamarkt oder so und gesagt, hier, mein Computer ist kaputt, ich finde die Contime nicht.
Dann haben die Mediamarkt gesagt, das wird uns noch weiter passieren.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube, unsere Systeme sind auch kaputt. Wir finden auch die Contime nicht.
Ist alles kaputt. Also hatte ich eigentlich hochgeladen. Dann würde ich ehrlich gesagt den Rechner nochmal einschicken. Und wenn er dann zurückgeschickt wird vom Support, dann ist sie auch bestimmt da. Ja. Weil ich werde das Wochenende jetzt unterwegs sein. Da werde ich keine Zeit zum Schneiden haben. Also wir nehmen das jetzt an einem Donnerstag auf. Ich sehe, meine besten Chancen ist Montag zu schneiden. Dann kommt es irgendwann dann. Voraussichtlich. Mal schauen. Naja, auf jeden Fall. Ich habe gar keine Lust auf diesen Stream heute und diesen Podcast und finde das doof. Nein, wir schauen mal. Wir sind immer guter Dinge. Wir sind immer erstmal unverfänglich, lassen uns auf alles ein hier.
Ja, wenn ihr euch gleich fragt, warum der Podcast irgendwie bloß 30 Minuten lang ist, dann liegt es am Inhalt der heutigen Anime, zu denen wir, glaube ich, immer wieder dasselbe sagen können. Von daher, ist dann halt
ich
so.
Dafür gibt es
einen ganz langen Bonus-Time-Podcast, den wir dann gleich noch aufnehmen.
Genau. ich würde an der Stelle auch einfach mal, weil ich das Gespräch tatsächlich mit jemandem aus meinem Umfeld hatte in den letzten Tagen, mal so ein bisschen abklopfen wollen, was ist denn überhaupt unser Verhältnis zum Isekai-Genre? Wir haben zwar schon oft über Isekais geredet in diesem Podcast und werden das wahrscheinlich heute auch noch einige Male tun, aber ich glaube, wir haben niemals so wirklich strukturiert quasi, kondensiert, mal unseren Blick auf das Genre als Ganze angegeben, weil ich bin ja zumindest jemand, also ich weiß nicht genau, wie es bei dir aussieht, ich weiß zumindest, dass von einem Isekai-Titel, den du magst, und zwar Mushoku Tensei, ich habe mehrere Isekai-Titel, die ich mag und einen, den ich wirklich sehr, sehr mag, und zwar ReZero. Das heißt, wir sind ja beide jetzt keine grundsätzlich Isekai-Hater.
Nee, so gibt auch, ist auch nicht nur Mushoku Tensei, den ich gut finde. Also
da von dem weiß ich halt.
Warte mal, ich kann ja einfach mal ganz kurz meine Anni-Liste auf Isekai filtern. Kann ich das gar nicht? Kann ich gar nicht. Weil das nicht als Genre drin ist, sondern als keine Ahnung. Dann nehme ich einfach mal Adventure oder die Fantasy. Da müsste ja jedes Isekai-Ding dabei sein, was es so gibt. Ja, die sind schon so ein paar, die ich da nennen könnte. Also ich würde sagen, Isekai-Anime, die ich ziemlich lit finde, wären Mushoku Tensei, ReZero Staffel 1 würde ich auch irgendwie da noch mit reinzählen. Ja, klar, die ist auch eigentlich ziemlich gut. Reincarnated as a Slime Staffel 1 fand ich eigentlich auch ziemlich gut. Und Bookworm Staffel 1 fand ich ziemlich gut. So immer, ich muss immer Staffel 1 dazu sagen, weil danach irgendwie geht's für mich immer so ein bisschen bergab. Konosuba finde ich ziemlich witzig. Und Grimgar ganz wichtig.
Ja. Habe ich gar nicht geschaut, aber habe ich, glaube ich, auf der Liste.
Und dann sehe ich hier gerade noch Make You Black Company. Habe ich mit einer 7 von 10 bewertet. Fand ich also anscheinend auch gut. The Dungeon of Black Company, auch wenn ich da nicht mehr so super viele Erinnerungen dran habe. Aber ja, ich glaube, der war auch ganz witzig. Aber dann hört's auf. Es sind viele so ungewöhnlichere Isekais und Isekai-Parodien drin.
Ja, da würde ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen wollen, ehrlich gesagt. Also ich würde erstmal an der Stelle auch einmal kurz drüber gehen. Und zwar natürlich seit letztem Jahr habe ich ja auch hier im Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen, ReZero, den ich ja schon als Jugendlicher sehr cool fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber letztes Jahr bei meinem Rewatch, da habe ich für Staffel 3 nochmal aller vorherigen Staffeln auch nochmal gerewatcht, habe ich ja den dann quasi lieben gelernt und habe festgestellt, dass ich den doch sehr, sehr großartig geschrieben finde und auch die Themen und Struggles, die da drin vorkommen, sehr, sehr intelligent behandelt finde und es eigentlich genau die Art von Geschichte ist, die mich anspricht. Deswegen ReZero Top ist ja mittlerweile sogar einer meiner Lieblingsanime geworden. Dann No Game No Life mochte ich wirklich sehr. Habe ich aber auch sehr lange nicht mehr geschaut. Ich weiß nur, dass ich den beim letzten Rewatch sehr, sehr lustig fand, in erster Linie. Also, dass mir die Comedy da drin sehr gefallen hat. Dann Konosuba kann ich mich anschließen, bin ich auch ein großer Freund von. Auch wenn ich ehrlich gesagt finde, dass das sehr vom alten Team profitiert hat. Also, ich fand, das Megumin-Spin-Off hat mir schon nicht so gut gefallen, was ja dann auch von einem anderen Team war. Und die dritte Staffel fand ich auch schwächer als die ersten beiden. Also, ich finde sowieso, von dem Autor sind ja mehrere Sachen mittlerweile als Anime adaptiert worden. Auch Combatants Will Be Dispatched oder Hatage Kimonomichi ist auch von dem. Und ich habe immer wieder festgestellt, die anderen Titel haben alle nicht mit mir gezündet. Also nur Konosuba. Deswegen denke ich mal, ist das auch ganz viel der Verdienst des Anime-Teams und jetzt nicht unbedingt des Autors. Ja, ansonsten, wenn ich hier mal so durchgehe, ich bin jetzt bei meinen Achtern, ich gucke jetzt nur noch in meine Achter, so 7 und so gucke ich gar nicht erst rein. Aber ich finde hier, ja, Sword Art Online Alicization, wenn man es zählen kann. Ich finde ja, Sword Art Online ist immer so, ja, es ist ja schon sehr auf seinen Videospielaspekt bedacht. Der ist ja schon immer sehr Teil der Handlung, dass das eben keine andere Welt ist. Aber die Alicization
kann man wahrscheinlich am ehesten dann so als Isekai zählen, ne? Bisschen mehr als die anderen.
Wahrscheinlich, ja. Aber die fand ich gut. Bis auf War of Underworld Part 2. Es ist ja so, Riki Kawahara hält so seine ganze oder den größten Teil seiner Riki Kawahara-Ness hinterm Berg für die ersten beiden Parts von Alicization. Und man denkt sich, holy shit, hat der schreiben gelernt? Und in War of Underworld Part 2 lässt er dann so alles raus, was seine Schwächen als Autor sind. So, da gibt's die dumme Rape-Szene und da gibt es unfassbar dämliche Twists und Cameos und Mary Sues und Deus Ex Machinas und das ist ein einziger Mess eigentlich. Aber die ersten beiden Parts sind gut. Ja, und dann sind wir auch schon bei meinen 7 dann. Das heißt, es sind auch, also was fällt auf, wenn wir uns unsere beiden Sachen angucken, jetzt Mushoku Tensei mal ausgeklammert, es sind größtenteils ältere Titel, die so in den 2010ern erschienen sind. Eigentlich sehr, sehr wenig aus den letzten Jahren, obwohl wir in den letzten Jahren ja wirklich extrem viel Isekai hatten. Also wir haben ja jede Season bestimmt ein Viertel der Season mindestens aus Isekai bestehen.
Ja, so krass ist es nicht, aber ja, es ist viel. Aber die ist besonders diese Season viel. Also wir hatten, glaube ich, kaum mehr Isekais als diese Season. Und diese Season sind es insgesamt 10 Stück oder so.
Vor einem Jahr auch schon so?
Könnte es sein. Habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Aber so ein Viertel der ganzen Season, würde ich sagen, hatten wir noch nie. Wobei, ist ja diese Season aber so fast
schon gefühlt.
Es ist fast
dann lass mich sagen,
nee, du hast schon recht.
Ein Viertel der
Season. Also wenn es richtig so, viel also wird, ist dann ist es ein Viertel. Also diese Season ist es halt tatsächlich irgendwie ein Viertel fast von allen Neustarts.
Genau. Und da fällt auf jeden Fall irgendwie auf, und das ist auch das, was ich mit diesem Kumpel da eben besprochen habe, dass irgendwie Isekais, die in den 2010ern rausgekommen sind, vor allen Dingen so die Isekai-Parodien, sich irgendwie noch mehr Mühe gegeben hatten. So, die hatten mehr einen eigenen Twist. Ich meine, gucken wir uns mal an, No Game No Life hat erstmal so dieses sehr, finde ich, sehr unique Production Design, was schon einfach ganz anders aussieht als die meisten anderen Isekais und auch ganz anders inszeniert ist und hat dann eben nur mal diesen Twist mit diesen Spielen, die ganze Zeit gespielt werden. Dann hast du Slime, was ja quasi so das die Aufbaustory ist. Das ist ja so ein bisschen wie Maoyu Maoyusha, der ist ja auch so ähnlich gewesen. War zu dem Zeitpunkt auch noch einigermaßen unique. So Fantasy-Aufbaugeschichten hattest du natürlich, aber so in der Form gab es das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo Slime Staffel 1 lief, noch nicht so häufig. Dann hattest du natürlich Konosuba, was so die ultimative Parodie-Sitcom war, was ja auch wirklich sehr diesen Sitcom-Aufbau hatte. Ich glaube, Grimgar ging auch in so eine Parodie-Richtung, oder?
Nee,
da musst du mich jetzt aufklären, den habe ich nicht gesehen.
Grimgar war übelst ernst. Grimgar war so der Depressions-Isekai-Anime, wo die Charaktere alle geisekai werden und einfach wirklich gar nichts, gar keine Fähigkeiten oder irgendwas Besonderes haben, sondern sind einfach ganz normale Leute und wissen auch absolut nicht, was sie da sollen in der Welt und versuchen dann einfach noch zu überleben und sterben nacheinander weg und dann wird eigentlich die ganze Zeit nur geweint über die Leute, die gestorben sind.
So eine Dekonstruktion quasi.
Irgendwie schon, ja, aber so eine, aber halt nicht so eine Mindfuck-Dekonstruktion wie Madoka, sondern es ist einfach so, du weißt halt als Zuschauer schon so, Digga, da wird jetzt einer nach dem anderen abnippeln und das ist auch genau das, was passiert und dann wird halt so ganz trocken damit umgegangen.
Dekonstruktion heißt ja erstmal nur postmoderne Realismus. Wir klopfen Ideale oder auch Idealbilder gegen realistischen Verlauf ab.
Ja, ja, klar. Also ich wollte
zeigen, dass alles aussichtslos und schrecklich ist.
Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es zwangsläufig keine Dekonstruktion ist, sondern einfach darauf hinaus, dass so im Anime-Bereich eine Dekonstruktion ja meistens irgendwie sowas wie Madoka ist.
Im Reddit-Bereich.
Und halt Grimgar einfach so ein ganz, ganz trockenes Abenteuer-Ding ist, wo halt einfach Menschen sterben und dann über die gestorbenen Menschen getrauert wird.
Ja, gut, dann hast du da das, dann hast du mit ReZero so eine Rekonstruktion und auch natürlich einen Anime, der sich so auf einer story-ökonomischen Ebene so sehr natürlich auf dieses Time-Leap-Feature verlässt und das damit versucht, eine interessante Geschichte zu erzählen, wo halt immer diese Variablen da quasi in Subarus Loops ineinandergreifen. Das heißt, du hattest damals Isekais, die alle irgendwie so eine Ambition hatten, wo du so dem Anime angemerkt hast, der will etwas erzählen. Der will nicht einfach nur Slop sein, der hat ein Ziel, der hat ein künstlerisches Ziel. Ob das so einem gefällt oder ob das hochwertig ist oder so, das sei mal dahingestellt. Aber es war zumindest noch irgendwo eine Ambition da. Und ich habe das Gefühl, bei den Isekais, die wir hier im Stream immer wieder haben, ist das ganz oft so, es ist einfach Copy-Paste. Ich meine, ich habe die letzten Jahre ja auch immer wieder in Isekais reingeschaut. Ich habe ja hier in Welcome to Japan, Miss Elf, habe ich mir angeschaut. Ich habe mir hier den Red Ranger Isekai angeschaut. Ich habe durch meine Arbeit bei Crunchyroll auch noch ein, zwei Isekais gesehen. Und es ist wirklich immer dasselbe. Es ist so unfassbar uninspiriert. Es ist wirklich, es ist Slop. Es ist wirklich Slop. Wie gesagt, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Hälfte davon mittlerweile KI generiert ist. und die KI halt, wie KI nun mal ist, einfach irgendwelche super festgenagelten bestehenden Elemente zusammenflickt zu irgendwas. Weil es ist immer das Gleiche. Es ist immer die Party mit den attraktiven Mädels, die alle auf den Hauptcharakter stehen. Und entweder sie gehen in den Dungeon und leveln oder irgendeiner wird entführt oder gegen irgendeinen Dämonenkönig wird gekämpft oder so. Und es ist wirklich, es überläuft sich immer mehr. Und ich habe das Gefühl, so ein Isekai. Also ich habe von meinem Gefühl her, korrigier mich, wenn ich falsch liege, war Mushoku Tensei echt der letzte Isekai, dem man diese gewisse Ambition noch angemerkt hat. Dass der inhaltlich nicht einfach nur Slop sein oder so wie dein Mitbewohner ja immer sagt, so Feelgood-Zeug sein will, sondern dass der wirklich ein narratives Ziel hat. Genau, Comfort Food.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, also, war Mushoku Tensei so der letzte.
Ja, und das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Also mir fällt jetzt auch gerade spontan keiner ein, der neuer ist. Und ich meine, in unseren Listen gerade eben war auch nichts Neueres dabei. Aber ja.
Nee.
Ich weiß nicht, kam.
Da war Mushoku Tensei auch das
Neueste. Kam Bookworm nach Mushoku Tensei raus?
Ich glaube nicht. Bookworm kam, glaube ich, zu der Zeit, wo ich noch bei Ninotaku war. Und das
Bookworm war 2019 und Mushoku Tensei war, glaube ich, auch 2019. Ne, nee, war 21. Nee, okay. Ja, nee, dann wirklich nicht. Dann wirklich nicht.
Ja.
Sieht wirklich
oder auch
aus.
Overlord vergessen wir auch so. Also oh, ich feiere Overlord nicht.
Ich auch nicht.
Aber Overlord ist zumindest auch unique auf eine Art und Weise. Und wie gesagt, damals ist das so, ich meine, du hast es ja auch schon mehrfach erklärt und wir hatten das ja auch schon immer wieder, dass damals, glaube ich, hattest du zwar schon Isekais, die auf so Naruto-Novels basiert sind, also die bei Shosetsuka ni Naruto, diesem Portal für Hobbyautoren, gepublished wurden. Quasi so ein besseres japanisches Fanfiction.de. Und da werden ja ganz die meisten, der Löwenanteil dieser Isekais hergenommen und dann irgendwann halt in professionelle Light Novel Print-Version gebracht und bekommen dann eben später auch eine Anime-Adaption und so. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Redakteure, die das damals, stimmt, Eminence in Shadow wird gerade genannt, das ist wahr. Das war dann der letzte, der noch so ein bisschen ambitionierter war. Das ist korrekt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Redakteure damals noch ein bisschen mehr kuratiert haben, was davon halt adaptiert wird und inzwischen ist es halt so, also entweder sie haben die ganzen guten Novels mittlerweile durch und es gibt einfach keine guten Isekai-Novels mehr, die es wert sind, ein Anime zu bekommen und sie müssen Slop adaptieren, weil es nichts mehr außer Slop gibt, oder es findet halt gar keine Qualitätskontrolle mehr statt und es wird einfach blind Geld auf irgendwelche Isekais geworfen, weil wie wir ja auch wissen, wo ja ungefähr vor einem Jahr dieser Bericht kam, ist ja, dass die leider kommerziell extrem erfolgreich sind, diese Slop-Isekais. Und es ja auch irgendwie ist, dass je beschissener der Isekai, umso größer der kommerzielle Erfolg. Deswegen, also, das scheint ja anzukommen.
Aber ja,
das
grad,
scheint, also,
weil,
der Erfolg gibt ihm recht.
Ganz kurz, weil es noch im Chat gerade erwähnt wird, Eminence in Shadow hatten wir noch nach Mushoku Tensei.
Hab ich ja gerade auch noch kurz ergänzt.
Ach, sorry, okay, da war ich gerade geistig abgelenkt, sorry.
Digga.
Ja.
Nee, also ich hab gerade darüber geredet, dass halt mittlerweile so gefühlt kaum noch kuratiert und nur noch Slop adaptiert wird, aber dass die Zahlen und der kommerzielle Erfolg dem ja auch irgendwie recht gibt. Weil gerade diese, du hast ja gesagt und ich glaube, das stand ja auch irgendwie in diesem Artikel, dass solche Sachen wie ReZero oder so, die ja schon ihre Anhängerschaft haben oder so, im Verhältnis zu den Slop-Isekai meistens sogar schlechter performen. Das heißt, offensichtlich verkaufen sich Slop-Isekai am besten.
Ich weiß nicht, ob es bei Nicht-Slop-Isekais, die zeitgleich laufen, tatsächlich so ist. Das glaube ich eher jetzt nicht. Also sowas wie gerade so die richtigen Hype-Titel wie ReZero und Mushoku Tensei, die werden ja mindestens die gleichen Zuschauerzahlen haben wie die Slop-Isekais. Aber die Slop-Isekais performen halt besser als die meisten anderen guten Anime auf den Plattformen. Und also nicht als die meisten Nicht-Isekais. Und das ist halt schon das Problematische, wenn man es als problematisch ansehen möchte, aber ja, also ich meine, kurz gefasst kann man sagen, dass sich viele, viele Anime-Produzenten darauf ausruhen, dass sie halt einfach nur Isekai Slop produzieren müssen, um Fat Money zu machen. Und das wird am Ende, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt drüber geredet, darauf hinauslaufen, dass Isekai-Anime in Zukunft eventuell in irgendeiner Form KI generiert werden und man sich dann darauf ausruhen wird, dass KI-generierter Slop, bei dem man nicht mal irgendwie Menschen bezahlen muss oder zumindest inhaltlich keinen Menschen bezahlen muss, ein erfolgreicher Titel sein wird und Money-Making wird, wenn es dann so sein wird. Und ja, ist halt immer Kacke dann für alles andere, ne? Weil Ressourcen aufgewendet werden für Isekai-Slop. Aber am Ende, die Leute wollen es halt sehen. Also was will man machen? Wir können nicht den Geschmack der Menschen umdrehen und müssen jetzt einfach damit leben, dass die Scheiße halt hier ist, um zu bleiben.
Immerhin, wenn wirklich nur noch irgendwann KI-Isekai-Slop produziert wird, wir haben ja ausgeschlossen, dass wir in diesem Podcast jemals KI-Anime besprechen werden, also abseits von News-Meldungen, ja, Wasserstandsmeldungen oder so, aber zumindest
drauf.
Nicht in Review-Form.
Ich hoffe was drauf, genau, dass das irgendwann passiert.
Dann müssen wir uns den Kram zumindest nicht mehr geben.
Ja. Ja. Ich hoffe echt, dass wir vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass der Slop zu viel KI enthält, als dass wir da hier im Stream drüber reden müssen. Ne? Also ich würde ja zumindest so zum Beispiel, ich weiß nicht, dazu haben wir noch keine Entscheidung getroffen, was jetzt zum Beispiel passiert, wenn jetzt ein Anime komplett zum Beispiel aus KI-generierten Hintergründen besteht, aber alles andere 2D animiert ist und auch die Story und das Drehbuch von einem Menschen geschrieben ist. Also wie wollen wir eigentlich sowas handhaben? Das haben wir auch noch nicht entschieden. Ich meine, müsste man dann mal in einem speziellen Fall entscheiden dann, wenn es mal soweit ist, aber ich glaube, das wird so das Erste sein, was passieren wird, glaube ich. Dass so Hintergründe KI generiert werden. Da ist dann die Frage, wo...
Kann ich jetzt hier zwischen Suppe und Kartoffeln
schlecht entscheiden? Wo setzt man den Cut, also, ne?
Prinzipiell würde ich sagen, da würde ich den Cut schon setzen.
Ja.
Okay. Weil die Hintergründe sind ja ein nicht geringer Teil des visuellen Erlebnisses eines Animes.
Würde auch
ich will mir auch keine KI-Slop-Hintergründe anschauen.
Ich glaube, ich würde persönlich den Cut noch nicht setzen, wenn das Coloring zum Beispiel größtenteils KI unterstützt oder KI
generiert ist. Nein, das ist ja Fleißarbeit.
Genau.
Das ist ja Fleißarbeit. Fleißarbeit dürfen die meinetwegen gerne durch KI übersetzen.
Bei In-Between-Frames bin ich mir unsicher. Weil In-Between-Frames, irgendwie ist das auch Fleißarbeit, aber ich weiß nicht. Also dann ist ja...
gibt's ja teilweise schon. Also in sehr primitiver Art und Weise. Ich weiß, da gab's dieses Tool, ich habe das, glaube ich, schon mehrfach hier erwähnt und ich musste immer den Namen nachgucken. Ich gucke den jetzt nicht nach, aber es gibt dieses KI- beziehungsweise Interpolationstool, das zum Beispiel David Production seit Jahren bei all deren Projekten benutzt. Oder im ersten Heaven's Feel-Film hat Ufotable auch in einzelnen Szenen In-Between-Interpolationstools benutzt. Ist zwar noch nicht so 100% KI damals gewesen, glaube ich, sondern wie gesagt, ich glaube, das war dann eher Interpolation. Aber definitiv gibt es schon solche Sachen. Aber ich würde grundsätzlich sagen, das könnte ich noch akzeptieren. Ich mag es als Entwicklung nicht, weil In-Between, also in erster Linie schießt sich die Industrie damit ins eigene Bein, weil In-Betweens sind ja quasi wie junge Animatoren animieren lernen. Und das ist ja meistens so der erste Job, den du so aufnimmst in der Animatoren-Nahrungskette. Das heißt, sie würden sich da ihren eigenen Nachwuchs mit absägen, weil ein Animator kann nicht schon mit aufwendiger Keyframe-Animation einsteigen und das ist dann sein erster Job so. Aber ich mein, das könnte gut, ich, glaube okay, ich, gerade so akzeptieren.
Ja, und da kann man vielleicht auch ein bisschen drüber streiten, weil ich würde sagen, bei Second Key Animation lernen sie mehr als bei In-Betweens, weil bei Second Key, das ist ja dann der Step, wo sie dann die Key-Animation bekommen mit den Korrekturen vom Animation Director zusammen und das dann nochmal sauber nachzeichnen und so. Und also auf beide Art und Weisen lernt man, aber man hätte zumindest diesen Step noch und ich glaube, Second Key ist etwas, was wahrscheinlich eher nicht von KI übernommen wird. Wobei können auch passieren. Ist halt so die Frage. Gut. Aber mal gucken. Wir entscheiden das, wenn es soweit ist.
Aber ich finde, an der Stelle ist noch mal gut festzuhalten, bezogen noch mal auf Isekai. Wir sind, also egal, was wir jetzt im Laufe der nächsten 30 Minuten sagen werden, wir sind keine Isekai aus Prinzip Hater. Es gibt ja auch Leute, die rollen bei Isekai, beim Wort Isekai schon sofort mit den Augen und die haben so überhaupt gar keine Lust darauf und die haten das so grundsätzlich. Das sind wir nicht. Also wenn ein Isekai wirklich ein guter Anime und eine gute Geschichte ist, dann wissen wir das zu schätzen. Wie gesagt, ich habe mit ReZero einem Isekai sogar ein 10 von 10 gegeben. Aber das Problem ist, es kam einfach jahrelang kein Isekai in dieser Qualität mehr daher. Also, mal gucken. Aber vielleicht ja heute, vielleicht ja der nächste, den wir gucken. Was ist denn das Erste, was wir gucken?
Das Ding ist, egal. Wir machen einfach mal los. Wir schauen als Erstes heute, warte mal. Ich habe zu viele Fenster gerade offen. Ah ja, genau. Wir schauen jetzt Reincarnated as a Dragon Hatchling im japanischen Titel Tensei Shitara Dorago no Tamago Datta Saikyo Igai Misasane. Lizenziert von ADN.
ADN!
Eine Light Novel Adaption von den beiden Studios Gakuru und Felix Film. Mit den beiden Studios hat man zuletzt den 2024er Anime The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan.
Ja, toller Bänger.
Absolut. Die Novel läuft seit 2015, also wir haben eine 11 Jahre alte Isekai-Light Novel, die jetzt hier adaptiert wird und damit ja eigentlich eine aus den früheren Zeiten, vielleicht, wo vielleicht ein bisschen Kreativität noch dabei
aber
ist.
Aber warum wurde die damals noch nicht adaptiert?
Du willst du etwa darauf hinaus, dass möglicherweise mittlerweile rumgekramt wird in Titeln, in Light Novels von 2015, die qualitativ mit denen von heute mithalten können oder schlechter sind als alles andere, was 2015 so rauskam.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es damals keine schlechten Isekais gab. Ich habe nur gesagt, die Entscheidungen, was als Anime adaptiert ist, wurden besser kuratiert.
Ja.
Also wenn man sich jetzt auf die Sachen stürzt, wo damals ein Anime-Produzent angeguckt hat und sich gedacht hat, nee, Digga, das ist zu scheiße, das kommt auf den Müllhaufen, dann sagt das nichts Gutes aus.
Ich habe das ungute Gefühl, dass du damit recht haben könntest.
Nun.
Und ich meine, du hast damit recht, weil wir hatten solche Fälle schon mehrfach in letzter Zeit. Also von daher, naja, gut. Als Regisseur haben wir Takamura Yuta, der beim eben erwähnten The Most Notorious Talker auch schon Regie geführt hat. Und als Assistenzregisseur Arai Nobuyoshi, der Regisseur von Battle Game in 5 Seconds. Auch ein fantastischer Isekai-Anime. Im Drehbuch haben wir Odahata Tatsuhiko, der hat noch gar nicht so viel Isekai-Drehbucherfahrung. Sein einziger Isekai, der Reverse Isekai-Titel war Gate. Und im Fantasy-Bereich hat er noch bei Rock no Yusha das Drehbuch geschrieben.
Rock am Ring.
Bei Rock am Ring. Und im Soundtrack haben wir Otani Ko, der hat die Soundtracks von Shakugan no Shana und Another gemacht. Tja, Endo, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und bringen es hinter uns.
Brrr.
Was? Achso, ich dachte, das war schon die ganze Podcast-Aufnahme
im Schnelldurchlauf. Wir haben gelevelt. Wir haben unseren Sprachskill jetzt gelevelt. Achso. Ja, das war die ganze Podcast-Aufnahme. Wir haben sonst gar nichts mehr zu sagen.
Ich dachte, jetzt kommt die Bewertung.
Kommen wir zu den Zahlen.
Ich dachte, wir haben doch jetzt eine halbe Stunde über den Anime geredet und das jetzt einfach entschieden, dass wir das in schnell abspielen auf dem Podcast. Ja. Weil wir nicht so viel Zeit haben.
Ja.
Ja.
Auf MAL haben wir eine 6,66 bei 1268 Bewertungen. Stand es hier der 14.01.2026. Unsere Community gibt eine glorreiche 2,31 bei 13 Bewertungen. An der Stelle der Hinweis, dass wenn ihr mal in diese Bewertung mit einfließen wollt, ihr donnerstags um 19.30 Uhr die Aufnahme von diesem Podcast live auf nanaone.net/livestream verfolgen könnt und auf nanaone.net auch unseren Discord findet, wo der Chat zum Stream ist, wo ihr dann die Bewertung reinposten könnt. Also kommt donnerstags um 19.30 Uhr mal vorbei. Gabby, was gibst du?
Ich hätte eine 2 von 10 gegeben für den Inhalt, aber oder so eine ganz knappe 2 von 10, aber es gab Spielemenüs und einen unglaublich nervigen Hauptcharakter, der unglaublich uninteressante Monologe geführt hat in seinen im Kopf Monologe geführt hat. Deshalb gebe ich eine 1 von 10. Endo.
Ich bin noch gnädig, ich gebe die 2 von 10.
Alles klar. Dann kommen wir zum nächsten Anime für heute. Und zwar ist das... Warte, ich muss die Liste gucken. Kein Isekai. Der Nicht-Isekai. Und zwar High School Kimengumi. Lizenziert von ADN.
ADN!
Eine Manga-Adaption von Seven.
Heute voll die ADN-Folge. Sei ja, schlau, wähl blau. Was? Nein. Nein!
Was? Nein! Also wähl blau beim Streamingdienst, aber nicht bei den Bundestagswahlen oder anderen Wahlen. eine Manga-Option vom Studio 7, die hat man zuletzt 2023 mit Ningen Fushin, Adventurers Who Don't Believe in Humanity Will Save the World. Und 2021 davor mit Battle Athletes Victory Restart. Und dazwischen haben sie sehr, 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 sehr viele Hentais produziert. Der Manga lief von 1980 bis 1987 in 26 Bänden, also ist fucking alt. Und wir haben 1985 schon mal eine Adaption davon gehabt und die haben wir schon im Retro-Stream besprochen, der übrigens jeden Sonntag um 20 Uhr stattfindet. Also schaltet mal ein, nanaban.net. Da gucken wir alte Sachen aus den mittlerweile 90ern und reacten da live drauf. Und ja, da hatten wir auch schon mal Highschool Kimengumi und den fanden wir absolut fantastisch. Ich kann euch ja mal ganz kurz die Bewertungen von damals raussuchen. Und zwar gab es von Alex Rostson eine 4 von 10, von Metalfire eine 4 von 10, von Endo eine 1 von 10. Das ist ja krass, Endo war sogar bei diesem Retro-Stream dabei.
Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wie hieß der?
Highschool Kimengumi.
Wie hieß der?
Highschool Kimengumi.
Highschool Kimen, dem muss ich, eine 1 habe ich gegeben.
Ja, hast du eine 1 gegeben.
Aber nicht und der ich, Film, es gibt offensichtlich ich, einen Film dazu.
Nee, wir haben die Serie geschaut, die erste Folge von der Serie. Ich habe eine 2 von 10 gegeben.
Serie aber 86 Folgen.
Ja.
Oh, ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich kann mich da absolut, wann war der Stream? Ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Gar nicht.
Warte,
ich war im Jahr 2018 oder 19 mehrmals mit dir und Alex zu dritt in einem Retro-Stream.
Das war das am 2. April 2019 und da warst du tatsächlich auch, hattest du so einen Streak. Da warst du in mehreren Retro-Streams nacheinander, habe ich hier Bewertungen von dir eingetragen. Ja.
Ja, da erinnere ich mich noch dran an diese Zeit. Aber an diesen Anime erinnere ich mich, also ich sehe dir gerade das Visual vor mir. Null. Null, null, null. Gar keine Ahnung mehr.
Also ich kann mich ja vage dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass es unfassbar unlustig war.
Aber die Beschreibung klingt auch schon schlimm. Highschool Kimengumi handelt von den bizarren Erlebnissen innerhalb des Kimengumi-Clubs, wo auch gerne einmal die Naturgesetze aufhören zu existieren und generell jede Albernheit die nächste jagt.
Ja, naja, aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat man sich entschieden, das jetzt zu rebooten und hat ehrlich gesagt so die Charakterdesigns und so von damals auch überwiegend übernommen. Also das sieht alles sehr ähnlich aus. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie dieser Humor in die heutige Zeit reinpasst. Das ist zumindest an das, woran ich mich noch erinnern kann, vor diesem Humor, aber mal schauen. Regisseur ist Seki Kazuaki, der hat hier sein Regiedebüt, war zuvor ausschließlich Opening Director, also er hat nur Openings gemacht. Unter anderem beim Ranma 1/2 Remake und bei The Idaten Deities No Only Peace. Das sind zumindest zwei sehr gut directed Openings. Und Drehbuchautor ist Murakoshi Shigeru. Das ist der Autor von Apocalypse Hotel und Zombieland Saga. Eigentlich auch ein kompetenter Mensch.
Apocalypse Hotel.
Die Frage ist, können sie jetzt da irgendwas rausziehen aus diesem alten, sehr, sehr angestaubten Comedy-Material? Die Antwort bekommen wir jetzt gleich, aber ich glaube, wir wissen sie schon. Auf geht's.
Es wird humorvoll.
Ah, Endo, du alte Uiknudel. Du hast ja mal ein lustiges Gesicht, du.
Nur weil ich so ein Dauergrinsen in der Fresse hab.
Ja, du bist schon so ein kleiner, tu nicht gut, du. Jetzt, guck mal her hier.
An meiner lustigen Knödelnase.
Ja, guck mal hier, ich hab hier eine Palme.
Oh, das erinnert mich an meine Oma Greta, die hatte immer den linken Socken auf den rechten Fuß gezogen.
Ich würde sagen, dann springe ich jetzt mal die Stadt in die Luft.
Aber denk dabei an die Katze.
Die habe ich mir doch schon längst über den Schwengel gestülpt.
Ich will das alles nicht mehr. Ich will doch nur gute Anime schauen.
Ja. Ich glaube, es war vielleicht nicht die beste Idee, dass wir den einmal eine komplette Aufnahme skippen Joker schon beim ersten Anime eingelöst haben. Von daher, den können wir nur einmal einlösen.
Das machen wir jetzt bei jedem Anime. Ich dachte, wir haben doch angekündigt, dass der Podcast eine halbe Stunde lang wird.
Ach so, naja, gut, aber wir können ja, nee. Nee, können wir nicht machen.
Also ich finde, wenn die ganzen dummen Isekai-Autoren es sich einfach machen, dürfen wir es uns auch einfach machen.
Eigentlich schon, aber das war ja kein Isekai.
Und das ja, war ja auch ich weiß, kein... also zu dem jetzt können wir auch was sagen, aber bei den nächsten Anime halt.
Ach so, na gut, okay. Dann müssen wir uns halt aber andere Skip-Ideen überlegen.
Ja, machen wir. Also, auf jeden Fall, ich erkläre jetzt erstmal, worum es ging.
Ja genau, erklär erstmal, worum es geht. Was also, ich vorhin nicht machen musste, ne? Weil wir haben ja alles geskippt.
Du dummer Hurensohn. Im letzten Jahr der Mittelschule haben wir die Lunge. Also, wir sammeln uns jetzt. Die Yui ist ein Mädchen und die geht auf die Mittelschule. Und die geht jetzt aber auf eine neue Mittelschule und zwar auf die Ichio-Mittelschule. Und da gibt es unglaublich viele ulkige Menschen, die in ulkigen Klicken zusammenhängen und ulkige Dinge tun. Und da ist einer humorvoller als der andere. Das ist ein Garant für Spielspaß, gute Laune und eine Menge Angriffe auf euer Zwerchfell, damit auch kein Auge trocken bleibt.
Ja, also...
Das war's.
So langsam kam dann, also relativ schnell kam beim Schauen dann der Vietnam-Flashback vom Retro-Stream damals zurück, denn ich glaube, ich kann mich natürlich im Detail an nichts mehr erinnern, weil das einfach komplette Bullshit-Bulimie ist und mein Hirn da relativ schnell abgeschaltet hat, aber ich glaube, das war inhaltlich so ziemlich genau das Gleiche, weil ich habe den alten Anime genau ähnlich in Erinnerung, sodass das einfach nur dumme Scheiße, dummer random Humor am laufenden Band ist, mit einem derart massiven Tempo, dass selbst das größte TikTok-ADHS-Kiddy, das auf diesem Planeten existiert, da nebenbei kein Subway-Server-Gameplay braucht, sondern selbst das größte TikTok-ADHS-Kiddy der Welt würde komplett überfordert sein mit der Reizüberflutung, die dieser Anime ist. Und das war, glaube ich, bei der alten Serie so ziemlich genauso.
Ich habe halt gerade eben gesagt, und ich glaube, das steht auch immer noch ziemlich gut, dieser Anime ist halt quasi alles, was ich an japanischem Humor hasse, kondensiert, zusammengepresst in einem Anime. Also es ist ja so, japanischer Humor ist manchmal richtig beschissen. So, es gibt natürlich gute japanische Comedians oder auch gute japanische Comedy-Autoren und Regisseure und so. Und ich habe auch schon oft über japanische Comedy gelacht. Aber es gibt halt auch nun mal diese Art von japanischer Comedy, die sich aber, glaube ich, auch sehr aus der klassischen japanischen Comedy, also die wirklich schon seit Jahrhunderten in Theaterstücken und so weiter existiert, herleitet, dass zum Beispiel ein Witz ist, jemand hat ein lustiges Gesicht und zieht die ganze Zeit eine Grimasse. Oder jemand tut etwas, dieser Mansei-Humor, jemand tut etwas Ungewöhnliches und jemand anders sagt, hä, das ist ja voll ungewöhnlich. Und das haben wir in Anime ja schon öfter bekrittelt und so. Und das ist halt, was hier wirklich, also es wird hier wirklich komprimiert. Das ist so ein bisschen wie wenn du so, keine Ahnung, puren, keinen gefilterten Kaffee trinkst, sondern das Kaffeepulver in das heiße Wasser schmeißt. So ein bisschen so hast du das hier. Also wann immer du einen anderen Comedy-Anime hast, zum Beispiel Shikanoko Noko Noko Koshtantan, wo wir ja gesagt haben, dass da so jede Art von Humor irgendwie drin vorkommt. So von super stumpfen, unlustigen Humor bis hin zu echt witzigen, durchdachten Pointen. Aber hier hast du halt den stumpfen, unlustigen Humor Konzentrat. Du säufst das Konzentrat. Du säufst den Soda-Stream-Sirup. Du kippst den nirgendwo rein, sondern reißt den auf und haust es dir in die Speiseröhre. So ein bisschen so ist dieser Anime mit unglaublich unlustigem japanischen Humor. Und hier muss ich an der Stelle mal unseren guten Freund und langjährigen Mitmoderator Blacky zitieren. Fick dich, Japan, dass ich diese 24 Minuten erleben musste. Ich möchte meine Lebenszeit zurück. Ich möchte die Energie zurück, die es mir geraubt hat, mich immer wieder auf diesen Anime konzentrieren zu wollen oder zu müssen, weil ich diesen Podcast hier produziere. Ich hätte so gerne in dieser Zeit was Sinnvolleres gemacht und ich glaube, alles, was man auf dieser Welt tun kann, wäre sinnvoller gewesen. Ich hatte heute den ganzen Tag langweilige Unikurse. Ich habe donnerstags momentan immer Kurse, die ich echt lame finde und ich wäre trotzdem lieber zurück in einen dieser Kurse gegangen und hätte mir irgendein langweiliges Geschwafel angehört, anstatt diesen Anime hier zu gucken. Ich fand
hätte gerade lieber weiter WoW Classic Hardcore gestreamt beim Sauerkraut-Event, wo ihr übrigens jeden Tag bei uns mal vorbeikommen könnt. einfach ins Discord joinen. Da gibt es Benachrichtigungen, wenn ich mal wieder online gehe und meinen WoW-Hardcore-Charakter hochlevel. Und währenddessen über dies und das quatsche mit verschiedensten Menschen. Das ist voll cool. Wow. Sauerkraut.
Das ist tausendmal unterhaltsamer als dieser Anime hier. Da bin ich mir völlig sicher.
Das sowieso.
Ich habe noch nicht geschaut. Aber ich bin mir trotzdem sicher. Naja, auf jeden Fall ganz, 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 ganz dumme Scheiße mit unglaublich blödem Humor, der seit den 90ern auch überhaupt nicht, also es wurde hier nichts angepasst. So, also klar, es sieht optisch natürlich wie ein moderner Anime aus und so.
Also wie beschissener moderner Anime, weil es sieht auch nicht gut aus, fand ich, aber.
Ja, ja, klar, also so die das Compositing und so, die Character Designs sind ja auch relativ aus den 90ern übernommen worden.
Waren auch fast wieder nur chinesische Namen in den Credits, also da ist auch nicht unbedingt viel.
Ansonsten ist es aber auch unglaublich dumm inszeniert, hat beschissenes Timing, hat beschissenes alles.
Koreanische Namen.
Richtig kacke, Seven sollte lieber wieder dicke Titten zeichnen und Hentai produzieren. Da hätte ich ehrlich gesagt um einiges mehr Spaß mit als mit diesem Anime hier. Dummer Kackranz.
Ich glaube, will da nicht mehr drüber reden. Ich glaube, die produzieren auch trotzdem weiterhin aktiv Hentai.
Ja, dann sollen
die
trotzdem das hier sein lassen.
Bis jetzt ein Hentai für dieses Jahr angekündigt und die haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hentai aus den letzten 2 Jahren. Die sie
können wir
noch
nicht
abgeschlossen haben.
Können wir nicht über Mo Ichido Shite Mitai schauen?
Ja, der kommt ja noch raus. Der kommt ja erst am 27. Februar raus.
Aber guck mal hier, ey, es gibt einen Gym-Hentai. Nagaichi Nagai-san The Animation. Da ist die auf einer Latzugmaschine auf dem Cover.
Oh, guck mal hier, die haben sogar
Pumpen.
Haben sogar hier so ein Maid-Hentai.
Oh,
Reika wa Kare no Boku no Jou The Animation.
Also ich bin für die nächste halbe Stunde beschäftigt. Nein, wir gucken mal. Also das Ding ist bei Studio, ja. Ja, ich gucke auch gerade mir ein paar Screenshots daraus an, Digga, die Titten sind.
Oh, die haben Schwangerschaftshentai. Hara Masaya, The Animation. Das ist einfach eine. Oder die ist einfach fett. Also entweder ist es eine fette Frauenhentai oder ein Schwangerschaftshentai, aber die sieht eher schwanger aus.
Also der Maid-Hentai sieht von den Screenshots, die ich hier sehe, ganz schön krumm aus. Jetzt ist das Problem, dass Seven ja auch kein sonderlich gutes Studio ist. Also ist der vielleicht doch nicht so geil.
Ja,
naja,
das
mal
das
schauen.
Problem, ne, dann.
Man kann ihn ja mal ausprobieren. Jedenfalls. Ja, ist kacke hier, der Dreck. Die haben jetzt jahrelang auch nur Hentai gemacht, ne? Wären sie mal dabei geblieben.
Ja, die machen immer so alle 2 Jahre machen sie mal so zwischendrin eine Nicht-Hentai. Und ansonsten übelst viel Hentai. Hentai, 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 wohin das Auge auch blickt.
Ja, sollen sie mal dabei bleiben.
Ja. Okay.
Glaube ich, besser.
Ja, also ich verstehe nicht, warum das Ding produziert wurde. Ich raff absolut nicht, wer hier die Zielgruppe ist. Irgendwie alte Männer, die damals das geschaut haben und lustig fanden, wahrscheinlich. Aber gibt's die? Existieren die überhaupt? Ist es in Japan überhaupt erfolgreich gewesen? Dazu habe ich auch irgendwie überhaupt nichts gelesen. Vielleicht ist es auch in Japan ein riesengroßer Flop gewesen und niemand gibt einen Fick da drauf. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz ins. Okay, hat 10 Millionen Kopien verkauft, der Manga. Was bei 26 Bänden ja doch eine ganze Menge ist. Pro Band.
Ja, dumm.
Ja, wahrscheinlich deshalb, weil es doch irgendwie ganz erfolgreich war, die Scheiße. Okay. Bringen wir es hinter uns. Was heißt, bringen wir es hinter uns? Wir haben es schon hinter uns gebracht. Wir kommen mal zu den Bewertungen. Nee, du musst.
Richtig. Auf MRL haben wir hier eine glorreiche 5,84 bei 257 Bewertungen. Guckt sich auch keiner an, die dumme Scheiße.
Ich muss auch dazu sagen, es gibt keine englische Sub zu dem Ding. Das Ding ist nur in Frankreich, Deutschland und Japan erschienen.
Tja, und da guckten es wohl wenige mal Anime-List-User, was ich verstehen kann. Stand ist hier der 14.01.2026, also 5,84. Unsere Community gibt eine 2,14 bei 14 Bewertungen. Gabby,
stimmt. Fällt mir gerade ein, in Frankreich war der Manga ein Ding. Und ich glaube, der Anime, der alte Anime auch, das beides, glaube ich, in Frankreich erschienen. Und ja, genau. Also der hat sogar einen Dub. Der alte Anime hat einen Dub in Frankreich und der Manga ist auch komplett in Frankreich erschienen. Tja, so sieht's aus.
Franzosen.
Ich gebe eine 1 von 10. Also sogar einen Punkt schlechter als den alten Anime, weil ich habe hier absolut nichts redeemable gefunden. Das war alles scheiße. Ja, mein Hirn ist geschmolzen. Endo.
1 von 10, es tut mir sehr leid, dass ich das sehen musste.
Dann kommen wir zum nächsten Isekai. Ab jetzt nur noch Isekais. Woo! Und zwar Hell Mode. The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing. Boah. Im japanischen Titel. Helu Modo, Yanikomis Kino Gemawa, Hei Aisete no Isekai de Musso Suru. Lizenziert von ADN.
ADN.
Und Aniverse.
Aniverse gibt's halt auch noch.
Eine Light Novel Adaption von Yokohama Animation Lab. Die hatten wir letztes Jahr mit Sword of the Demon Hunter und 2024 unter anderem mit The New Gate. Bestes Studio. Die Novel läuft seit 2019 und erscheint hierzu dann seit 2023 auch digital bei Publisher JNC Nina und ab diesem Jahr physisch auch beim neuen Publisher Animachon, was ein neuer Manga- und Novel-Publisher, glaube ich, ist. Und das Chon, das steht da drin, steht irgendwie für Synchron. Also die machen anscheinend auch Synchron dann irgendwie. Aber da ist, glaube ich, noch nichts bekannt. Und die Manga-Adaption der Novel erscheint ebenfalls hierzulande seit 2024 bei Manga Jam Session. Also richtiges Ding, du. Regisseur ist Tamagawa Masato, der Regisseur von The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Death und The Great Cleric. Absolute Top-Titel. Ich denke, da kann einfach nichts mehr schief gehen und wir haben jetzt den ersten Banger-Titel für heute. Auf geht's.
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau.
Deine Unterhose.
Nee.
Dein BH.
Ja, richtig.
Ah, geil. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist braun.
Der Code, mit dem du dich eingeschissen hast.
Richtig.
Ja.
Oh, komm, jetzt Entscheidungsrunde.
Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist auch braun.
Der Code in deiner Unterhose, mit der du dich eingeschissen
richtig.
Hast.
Oh. Worum ging es in dem Anime?
Leider nicht um Ich sehe was, was du nicht siehst, aber wir haben Ich sehe was, was du nicht siehst während des Animes gespielt und das hat den Unterhaltungsfaktor signifikant erhöht. Außerdem ist
also unironisch. haben wir wirklich gemacht, so die halbe Folge, weil es so unglaublich langweilig war und wir bei der Hälfte der Folge nicht glauben konnten, dass wir jetzt noch eine halbe Folge vor uns haben. Und dann haben wir wirklich angefangen mit den Hintergründen und dem, was wir auf dem Bildschirm sehen, ich sehe was du nicht siehst, zu spielen. Das war super interessant. Und
wir haben nicht Pause gedrückt, ja, ne? Das ist, kann man nee, wirklich so, als wenn ihr mal ein langweiliges Anime mit euren Mates schaut, einfach Ich sehe was du nicht siehst, dabei spielen und weiterlaufen lassen. Das heißt, die Leute müssen sich auch merken, was in den vorherigen Szenen
genau,
alles zu sehen war,
einprägen.
Alle Details und so. Das ist
und dann
krass.
Müsste man ja auch ein Stück weit aufmerksam sein. Also das hat uns auch geholfen und ich bin ja ein fairer Verlierer. Gabby hat mich 5-4 geschlagen.
Ja, ich bin halt
also Hellmode,
ungeschlagener,
ich sehe was, was du nicht
ungeschlagener Champion im Hellmode. Ich sehe was du nicht siehst.
Wir haben auch schon eine Bewerbung geschickt zur Hellmode. Ich sehe was du nicht siehst Nationalmannschaft, dass die Gabby da aufnehmen.
Ja.
Also mal gucken, wie das bei der Hellmode Ich sehe was du nicht siehst WM nächstes Jahr in Guatemala sein wird, ob Gabby da die deutsche Ehre verteidigt.
Würde ich schon gerne mal hin, weil ich wollte schon immer mal nach Guatemala.
Ja, guck, das wäre deine Chance. Ja,
ja mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach, dass wir einfach jetzt diese Aufnahme nutzen können, um gleichzeitig was über den ersten Anime heute zu sagen und damit euch nochmal den geskippten Content mitgeben können, weil wir, glaube ich, exakt die gleichen Dinge zu dem Anime wie zum ersten Anime sagen können. Und nur so ein paar Wörter
ehrlich
ersetzen
sagen, ich habe den ersten Anime in seiner Gesamtheit schon wieder vergessen.
Dann erzähle ich dir mal, worum es in diesem Anime und im letzten Anime geht. Also,
okay.
Unser Hauptcharakter ist ein Gamer. Wow, so wie du. Und der wird in ein Videospiel reingezogen. Wow, so wie du, wenn du in ein Videospiel reingezogen werden würdest. Und dort wird er neu geboren als ein Säugling, in Klammern als ein Drachenei, Klammer zu, und muss aufleveln, um irgendwann kein Säugling, in Klammern Drachenei, Klammer zu, mehr zu sein. Dazu hat er Videospielmenüs, in denen er seinen aktuellen Status und den Status von anderen Dingen sieht und bringt sich dabei neue Fähigkeiten bei, indem er ein Buch liest, in Klammern, gegen andere Monster kämpft, Klammer zu, und so auflevelt und immer stärker wird und immer bessere Menüs bekommt. Wow! Diese Menüs, die werden in Form seines Buches angezeigt, in Klammern, in Form von schwebenden Statustextanzeigen, Klammer zu. Und das war's. Ja.
Also, ich ganz im Ernst, ich wüsste überhaupt nicht, was ich darüber sagen sollen würde. Also es hat sich wieder wie sehr wie Mushoku Tensei. Ihr könnt euch quasi genau das anhören, was ich letzte Woche über diesen anderen Isekai gesagt habe, der wie Mushoku Tensei war. Denn das ist hier wieder ein Isekai, der ein bisschen wie Mushoku Tensei ist. Ohne alles, was an Mushoku Tensei gut ist. Es geht wieder um einen Typen, der geboren wird. Wir sehen, wie seine wir sehen nicht, wie seine Mutti ihn gebärt, aber wir sehen kurz danach, wie er von seinen Eltern als Baby in den Arm genommen wird.
Schade, wann zeigt Anime endlich mal detailliert eine Geburt?
Ja, Mann. Dann haben wir so ein bisschen halt sein Aufwachsen gesehen und wie er eben feststellt, wie er Magie lernt. Ich glaube, die Roxy hat es hier noch nicht gegeben. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Dafür kriegt er eine Kindheitsfreundin, mit der er so ein bisschen Sparring macht. Das ist dann so das Elfenmädchen aus Mushoku Tensei. Ja. Und am Ende wird, glaube ich, ein weiteres Kind gebärt.
Ja.
Also es ist ein kleines bisschen anders als Mushoku Tensei. Mhm. Ja, da hat schon sich hier der Autor, der hat sich hier richtig was einfallen lassen, hör mal.
Absolut, ne?
Top.
Wir haben auch im Gegensatz zu Mushoku Tensei haben wir ja auch viel, viel familienfreundlichere innere Monologe. Die bestehen wie beim Dragon Hatchling Anime die ganze Zeit nur daraus, dass er erzählt, was er in seinen Menüs sieht, was wir ja eigentlich auch schon sehen die ganze Zeit, weil die Menüs sehen wir ja auch. Und erzählt, was er gerade eben für Fähigkeiten erlangt hat und wie sich die Fähigkeiten verbessert haben, was wir eigentlich ja auch sehen. Also es ist genau die gleiche Scheiße wie immer bei solchen Titeln. Mir geht das unfassbar auf den Sack. Diese dumme Wichs-Scheiße, dass man die ganze Zeit diese inneren Monologe hört und wirklich in dem gleichen Tonfall, diesem gleichen verfickten, beschissenen Tonfall immer wieder und wieder die gleiche Scheiße gelabert wird, die mir komplett am Arsch vorbeigeht. Ich hab absolut kein Interesse an diesem Wichs-System von euren bekackten Welten, die ihr da euch erdacht habt, die überhaupt null in irgendeiner Form Individualität besitzen und sich nur ganz grob an irgendwelche Pseudo-Videospiele anlehnen, die ihr nie gespielt habt, weil ihr verfickten Hurensohn-Autoren noch nie in eurem Leben auch nur ein Videospiel mal in eurer Hand hattet, sondern nur irgendeine dumme Scheiße schreibt, die euch gerade einfällt, weil ihr gerade eben mal wieder bei euch zu Hause sitzt und niemand was mit euch Wichsern zu tun haben möchte, so wie es schon euer ganzes scheiß Hurensohn-Leben der Fall ist und ihr dann so eine Fick-Scheiße auf eure Tastatur reinkotzt. Fickt euch! Fickt euch!
Vorbehaltslos anschließen, bin ich exakt derselben Meinung.
Das ist natürlich alles nur meine private Meinung und alles nur Satire. Ne? Das sind Titel von meinem Arbeitgeber, die sind doch alle sehr gut, deshalb solltet ihr die euch bei ADN anschauen, natürlich. Und wer jetzt so Bock auf so chillige Isekais hat, die immer wieder exakt das gleiche sind und wo absolut nichts passiert, dann sind das eure Titel. Eure Titel der Season.
Ich glaube, die chillige Isekai, die alle das gleiche sind, Fans werden es dir danken.
Ja.
Also ich finde das richtig dumm und kacke. Ich finde das auch dumm und kacke, wenn ich an solchen Titeln bei meinem Arbeitgeber arbeiten muss, aber da werde ich zumindest noch dafür bezahlt. Hier werde ich nicht dafür bezahlt, dass ich mir das angucke. Deswegen bin ich abgefuckt. Ich finde das richtig scheiße. Ich finde das auch richtig scheiße, dass wir das jetzt wahrscheinlich noch zweimal vor uns haben. Ich will da nicht dringend drüber reden.
Gut. Kommen wir zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,72, bei 1911 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 2,33 bei 12 Bewertungen. Endo.
1 von 10, Gabby.
1 von 10. So, dann kommen wir mal zur nächsten beschissenen Isekai-Wichse. Und zwar ist das Jack of All Trades Party of None. Der Hans Dampf in allen Gassen. Im japanischen Titel Yusha Patio, Oitasare Tag, Yo Bimbo. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
eine Light Novel Adaption von Animation Studio 42. Das ist schon 42. Die Antworten auf alle Fragen. Ja, es ist das Erstlingswerk dieses Studios. Das wurde neu gegründet vor kurzem, unter anderem von Takamura Kazuhiro, dem Schöpfer von Strike Witches. Die Novel läuft seit 2021. Als Regisseur haben wir Kanbe Hiroyuki, bekannt für Highlights wie Ode Imo und Plunderer. Boah. Und im Drehbuch haben wir noch Suzuki Masashi. Der hat noch gar keine ranzigen Isekais geschrieben, aber ein paar Fantasy-Titel wie Plunderer und The Ambition of Oda Nobuna. Und Charakterdesigner ist Nakamura Naoto, bekannt aus High School Fleet und The Price of Smiles. Ich glaube, seine Charakterdesigns mag ich eigentlich, aber das spielt keine Rolle, weil sie sind hier in einem ranzigen Isekai-Anime. Aber gucken, vielleicht wird das ja das Isekai-Highlight des Jahres. Ich bin gespannt. Auf geht's.
Ich will nicht mehr.
Endo?
Ja?
Wolltest du dich gerade ernsthaft an meine 14-jährige Schwester ranmachen?
Nein, ich bin doch kein Mushoku Tensei-Fan.
Was? Ist dir meine 14-jährige Schwester etwa nicht gut genug?
Digga.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, dass du für sie nicht pädophilen werden würdest und in den Knast gehen würdest, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist,
ich stehe mir auf Rentner, sorry. Also, wenn du mir deine Oma bringst, dann überlege ich es mir mal.
Klingt gleich einen Deal. Können wir so machen, ja. Wobei, ich glaube, da wäre mein Opa ein bisschen traurig.
Naja, aber vielleicht ist der auch offen für Polygamie. So nach all den Jahren mal was Neues ausprobieren.
Zusammen zu dritt so ein Kaffeekränzchen macht und euch ein bisschen unterhaltet, ja. über so ein paar nette Dinge. So.
Also würde ich wirklich machen. So. Ich meine, ich trinke ja unglaublich gern Kaffee. Ich würde dann einen guten Kaffee mitbringen und ein paar Kekschen und dann setzen wir uns einmal zusammen und dann könnt ihr mir ja so ein paar Storys aus der guten alten Zeit. Ich finde das immer total interessant tatsächlich, wenn alte Leute so von
früher erzählen. Die erzählen auch gerne.
So von Zeiten, also, die man selber gar nicht miterlebt hat.
Ich glaube, ihr würdet euch auch gut verstehen. So, meine Großeltern sind super wholesome. Das sind so die nettesten Menschen, die so existieren können. Und die reden gerne, erzählen gerne und sind total lieb zu allen Menschen.
Na guck. Ja, siehst du, die können auch viel interessantere Sachen erzählen als die 14-Jährige.
Gut. Dann würde ich sagen, dann werfe ich meine 14-jährige Schwester einfach in irgendeinen Dungeon rein. Dann kann sie sehen, wie sie kommt. Kann sie sehen, wo der Pfeffer wächst.
Das würde ich doch sagen.
Sehr schön. Alles klar. Kannst du mal erzählen noch, was ihr dann im Dungeon passieren wird?
Also, ich erzähle erstmal von einem Typen, und zwar den Moorhuhn-Döner. Der leftete seine A-Rank-Party to help his former students reach the dungeon depths oder so. Nee, also er leftete die nicht ganz freiwillig, die haben ihn rausgeschmissen. Das hatten wir noch nie. Gar nicht letzte Woche oder so, keine Ahnung. Naja, hatten wir schon sehr oft. Auf jeden Fall geht er so in den Dungeon und dann kriegt er mit, hey, da ist eine Party, die haben wurden von Monstern angegriffen und alle sind weggelaufen, haben dabei aber ein Mädel zurückgelassen, weil sie zu viel Angst hatten. Und der sagt, Digga, was denn das für eine 31er-Kacke hier? Ich gehe die jetzt mal retten. Und die ist ihm mega, mega dankbar, dass sie ihn zu ihrer Schwester bringt in ein Wirtshaus. Und jetzt will irgendwie die Schwester, die übertrieben stark und gut ist, seinen Pimmel, da er die Muschi von der 14-Jährigen nicht will oder so. Ja. Weiß ich nicht. War langweilig. Es gab extrem langweiligen Dialog.
Ja,
also was soll man dazu sagen, Digga? Das ist dieselbe Scheiße, die wir schon 8 Milliarden Mal gesehen haben. Das ist halt wirklich wie er lebt bei A-Rank Party so. Das ist der Dude, der wurde ausgestoßen zu Unrecht und jetzt trifft er da auf neue Leute und die haben den alle ganz doll lieb, weil er so ein guter Kerl ist. Er ist nicht der liebe Typ wie bei A-Rank Party, sondern er ist mehr der coole Kiriton. So, er ist der, ist krass am Aura-Farben, hat immer so einen coolen Blick drauf und kämpft auch irgendwie mit so blauen Eisklingen oder so. Und, ist der cool, Mann. So wie ich nach meinem dritten Red Bull vor der Albert-Schweitzer-Gymnasialschule in Wanne-Eickel. Um 8.16 Uhr, wenn die Selina mich anschaut oder so. Naja, auf jeden Fall, das ist der Unterschied. Und es sind auch nicht seine former Students, sondern Leute, die er nicht kennt, diese beiden Schwestern. Und offensichtlich geht er jetzt auch auf eine Magieschule.
Also die kennt er schon, die eine, die größere, ältere Schwester, die kennt er von früher irgendwie.
Persönlich?
Also ja, die kennt sich persönlich, also die hat ihn auch sofort erkannt.
Aha, sind die denn auch zusammen zur Schule gegangen oder so?
Die haben irgendwie zusammen Training absolviert oder so, Heldentraining oder sowas.
Wo wohnt die?
Die wohnt tatsächlich in Duisburg.
Und was für eine Hausnummer hat die?
Die 93, aber warum interessiert dich die Hausnummer? Willst du nicht auch die Straße wissen?
Wo geht die immer einkaufen?
Im Lidl tatsächlich. Die haben da tatsächlich in der Umgebung auch nur Lidl. Die holt sich immer Kongstrong und Schokocroissant. Ah. Ich sehe übrigens gerade was total Witziges. Ich habe hier so eine Spekulatius-Packung noch von Weihnachten und da ist so ein Barcode drauf und den Barcode, die Barcode-Striche haben sie verlängert und die werden dann zu so Grashalmen und Kornhalmen. So einfach so. Das ist voll cute. Und daneben ist ein Halal-Logo. Das bedeutet, dass für die Produktion dieser Spekulatius Tiere geschächtet wurden.
Kennst du die Verpackung von den Nüssen bei Netto? Das ist wie so ein Eichhörnchen und dann ist der Nüsse-Sack quillt so links und rechts raus, dass das aussieht als also ein Eichhörnchen-Gesicht, ja. Als hätte das Eichhörnchen die Nüsse so in seinen Backen. Ist auch voll süß. Naja, auf jeden Fall, um zum Anime zurückzukommen, es ist inhaltlich unfassbar uninspiriert und langweilig, aber ich vergebe Punkte, weil Animationsstudio 42 das hier zumindest ganz solide umgesetzt hat. Es gab einige ganz nice Action-Animationen, es gab, ich fand die Regie und das Storytelling auch überdurchschnittlich, wenn man es mit den anderen Anime vergleicht, es war zumindest nicht so völlig Absturz. Ja, also ich fand das solide umgesetzt.
Also ein Großteil davon der war Inhalt einfach nur war Talking Heads.
Aber die
ich fand nicht mal die Umsetzung gut, Digga. Das war diese absolute, das war absolute,
wo er da irgendwie durch diese 3D-Gänge
Ja, aber das war ja auch nicht, das war auch nicht, dass da irgendwas gut aussah, Digga, oder
du
gut
bist
inszeniert
mittlerweile
war. Das
einfach
war
schon so wie dieses Hakuga-Menschen bei Trigger. So, wenn das keine 10 Minuten Full-Animation ist, ist das
literarisch
Dreck.
Nein, mir geht es gerade gar nicht um die Animationen. Die waren halt mittelmäßig, aber ja, du erfüllst seinen Zweck irgendwie, wird schon okay sein. Und die Charakterdesigns waren ganz cute. Inszenierung war übelst mittelmäßig bis unterdurchschnittlich. Also das war
also
ja gar nichts.
Also ich fand, es waren ein paar ganz nice Kamerashots dabei, wenn ich hier mal so durchskippe. Ich fand
das schon wieder alles vergessen,
was
meinst du, mich auch nochmal durch.
Okay. Also ich fand es nicht gut, aber ich fand es besser als bei den beiden Isekais davor. Also ich fand es.
Ja, gut, aber das war halt auch
nice.
So.
Also das war ein Anime, wo ich sagen würde, wenn ich den jetzt als Crunchyroll-Projekt hätte und müsste den jede Woche schauen, würde ich das nicht komplett hassen.
Ich sehe nichts
so
Interessantes irgendwie davor. So. Also das ist alles absoluter Standard-Scheiß so von der Regie
her. Ich fand das solide. Also auch vom Flow. Nee. Also eher davon, wie die Szenen ineinander gegriffen
sind. Der Flow war
sind.
Auch ein bisschen besser, aber das ist halt so, das wird
das
alles
ja, aber
für
das
mich
sag ich doch. Ich sag ja nicht, das ist gut, sondern das ist halt nicht das absolut dreckige Gammelscheiße.
Es wurde für mich alles wieder zunichte gemacht, dadurch, dass der Anfang halt wieder super langweilige, dumme Monologe waren, wo einfach nur das Offensichtliche gesagt wird, was mir wieder komplett auf den Sack gegangen ist. Das war zwar nicht allzu lang wie bei den anderen beiden Anime, wo es die ganze Zeit über war, aber es ging schon so los. Danach hat so ein kleines bisschen Momentum bekommen. Da habe ich mir schon gedacht, so, vielleicht wird das ja eine 2 von 10. Und danach war irgendwie das letzte Drittel oder letzte Hälfte war wieder nur Gelaber über irgendwelche langweilige Scheiße. Dazu einfach nur Talking Heads und null Inszenierung in irgendeiner Form. Als er dann fertig mit Labern war, kam noch eine Flashback-Szene, wo er mit seinem Opa gelabert hat, was auch alles komplett uninteressant war. Ich weiß nicht, ich kann heute einfach nicht mehr. Es ist heute einfach so viel. Er kann sich genauso ficken wie die anderen beiden Anime. Wirklich, das ist.
Ich fand das okay. Ich würde den von den drei Isekais, die wir heute hatten, am ehesten schauen. Aber ich will ihn trotzdem nicht schauen.
Ja.
Aber lieber als die anderen beiden. Und auch lieber als den Highschool-Kack-Anime da. Also, bester Anime heute, was sehr traurig ist.
Ja, da wollen wir mal zahlen.
Auf MAL haben wir hier eine 6,76 bei 5418 Bewertungen. Stand ist hier der 14.01.2026. Unsere Community gibt eine 2,67 bei 15 Bewertungen. Gabby.
Ja, ich gebe hier auch wieder bloß eine 1 von 10. Also, ich weiß nicht, an einem besseren Tag hätte ich vielleicht irgendwie eine 2 oder sowas gegeben. Aber es ist eigentlich auch scheißegal, ob diese dumme Scheiße eine 1 oder 2 kriegt. Es ist, by the way, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, es ist kein Isekai, sondern halt ein Native Isekai, hat aber auch Spielmenüs und Stats und so eine Scheiße, also es ist genau die gleiche Kacke wie immer. Kann sich ficken, Tonne, Endo.
Ich bin hier gnädig und gebe sogar eine 3 von 10.
Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Anime heute, und zwar ist das Isekai Office Worker, The Other World's Books Depend on the Bean Counter. Im japanischen Titel Isekai no Satawa Chachikushidai.
Nice.
Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von Studio Dean.
Nice.
Hm. Schön. Die hat man letzte Season.
Studio.
Die hat man letzte Season mit The Dark History of the Reincarnated Villainous und Ninja vs. Gokudo. Die Novel läuft seit 2018 und die Manga-Adaption davon erscheint hierzulande seit 2023 bei Hayabusa. Als Regisseur haben wir Ishihira Shinji, Regisseur von Fairy Tail und Pharmagia. Und im Drehbuch haben wir Nakamura Yoshiko. Die hat bei Boys Love-Titeln wie Tadaima, Okairi und Sasaki and Miyano die Drehbücher geschrieben. Zu neben diversen anderen Boys Love-Titeln. Die macht sehr viel Boys Love. Und auch hier haben wir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, vielleicht habe ich es vergessen, aber ich glaube, erstmalig einen Boys Love Isekai und es ist nicht mal der einzige diese Season. Wir haben noch einen anderen Boys Love Isekai. Und ich habe schon erfahren, der geht halt direkt zur Sache ab Folge 2 schon. Das werden wir jetzt in der ersten Folge jetzt nicht sehen, aber Folge 2, da gab es jetzt so eine kleine Internetkontroverse, weil halt direkt zu Beginn der zweiten Folge wird der Schwanz in den Arsch reingesteckt. Da wird halt einfach gefickt. Sofort. Kompromisslos einfach Cock in den Darm rein und durchficken. Was, ne, kann ich respektieren. Kann aber die Anime-Community nicht respektieren, weil irgendwie haben anscheinend ganz viele Leute nicht gecheckt, dass das Ding ein Boys-Love-Titel ist. Wir werden jetzt gleich mal in der ersten Folge sehen, wie offensichtlich das oder nicht offensichtlich ist, dass das ein Boys Love-Titel ist. Und die waren dann anscheinend total schockiert, das halbe Internet war schockiert darüber, dass dieser Isekai-Titel einfach Yaoi-Szenen enthält. Also ganz kurz, ich hab da gestern mal reingeguckt, um zu gucken, ob das wirklich irgendwie explizit oder sowas ist. Digga, es ist nicht mal explizit. Also du siehst halt, wie zwei Männer nackt übereinander hocken und am Stöhnen sind. Und dann ist aber direkt Cut an den Morgen danach und der Hauptcharakter sagt nur, boah, ich muss es aber richtig schön fett in den Arsch ficken lassen, war schon gut. Und das war's. Geht damit einfach so normal um. Ne? Und wie gesagt, ist doch okay. Aber man kennt ja die Pappnasen in der Anime-Community, die haben, es gibt ja jetzt keine Crunchyroll-Kommentare mehr, wo man homophobe Scheiße ablassen kann. Stattdessen wurde das Ding einfach massenhaft gedownvoted. Ich glaube noch nicht so krass, dass jetzt irgendwie die Downvotes die Upvotes übersteigen, zumindest als ich zuletzt einen Screenshot davon gesehen hatte. Habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie es aktuell ist, aber es hat dann entsprechend die homophoben Kommentare auf Twitter und so weiter gegeben, also das haben sich die Leute nicht nehmen lassen. Man könnte sich ja auch mal ein bisschen vorinformieren. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht schwierig. Das war allgemein bekannt, dass das ein Boys Love-Titel ist. Hat man nicht gemacht. Und damit seid ihr jetzt aber informiert und wir sind informiert. Also können wir jetzt informiert in die erste Folge gehen. Auf geht's.
Yeah! Ja! BWL! Gib dir einen Kurs in BWL! Augen klein und rot, so wie Babybell! BWL! BWL! SIM-Karte Debitel, RIP, Aino, Medium, Well. Gabby, worum ging's?
Ich muss... Sag nichts, ich will gerade gucken, ob das wirklich existiert. Ach, das ist SSEO. Warum kenne ich denn den Song nicht?
Ja, weil der noch relativ neu ist. Der ist vom neuen Album, das vor 2 Monaten erschienen ist oder so. Aber die Single ist schon länger draußen.
Seit hier steht Juli ist 25. Aber ja, tatsächlich, ja, ich kenne noch nicht alles vom neuen Album und die Single.
Aber das neue Album ist auch nicht so gut, muss ich sagen. Ich finde, das ist sein schwächstes bis jetzt. Also die Songs, die sie als Single veröffentlicht haben, sind gut. BWL und das andere. Aber das Album selber finde ich ehrlich gesagt ziemlich mittelmäßig.
Ja, ich hatte ein paar Sachen reingehört und fand das jetzt auch nicht so krass oder so, aber
also da war Messios besser. Messios war richtig gut. Und das neue Album war auch lustig. Aber das jetzt ist eher so, naja, geht so.
Oh. Geht alles.
Aber worum ging es in Isekai Office Worker, frage ich mich an dieser Stelle. Du wirst mir diese Frage doch mit Sicherheit beantworten können.
Ja, weil die Frage natürlich noch nicht vom Titel beantwortet wird. Aber na gut, es gibt auch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Also, es geht um den guten Isa. Seichiro. Seichiro ist ein japanischer Sellerie-Mann in seinen späten 20ern und ist quasi, seit er im Berufsleben ist, konstant am Malochen. Nur der schlägt sich die Nächte um die Ohren, um noch alle Rechnungen durchzupumpen, die so reinkommen, denn am nächsten Tag wird es schon wieder neue Rechnungen geben. Der Mann lebt BWL und BWL lebt ihn. Und das ändert sich aber sehr bald. Zumindest in seinem jetzigen Job, denn den hat er jetzt auf jeden Fall verloren, denn da erscheint er ab sofort nicht mehr. Aufgrund der Tatsache, dass er in einer anderen Welt landet. Ha. Und das passiert dadurch, dass er plötzlich eine Frau auf dem Heimweg schreien hört und guckt dann in so eine Gasse rein, wo ein gleißendes Licht ihn beinahe erblinden lässt. Und dort sieht er, wie eine Frau in einen Beschwörungskreis hineingezogen wird. Er rennt hinterher und wird einfach mit reingezogen, anstatt dass er die Frau retten kann. Nun sind beide beschworen worden in eine Isekai-Welt und eigentlich sollte nur die Frau mit reinkommen, denn die ist jetzt die heilige Macht, dazu die heilige Maid, dafür braucht man auch irgendwie eine japanische Sellerie-Frau und die soll jetzt die Welt retten vor Dingen, für die man eine heilige Maid braucht. Aber Seichiro, der ist da jetzt einfach nur Beifang gewesen und hat ja eigentlich da jetzt nichts zu suchen. Die sind aber ganz nett zu ihm und sagen so, ja Mist, ne, da kann ja eben mal passieren. Da werden wir jetzt aber auch mal hier für den Schaden aufkommen. Wir können dich zwar nicht zurück überweisen, ne, sondern wir können dir aber alles geben, was du haben willst, solange das einigermaßen im Rahmen ist von dem, was wir hier leisten können. Und er sagt, Digga, einmal Sellerie-Mann, immer Sellerie-Mann, gib mir Arbeit, gib mir einen Job, ich will weiter malochen, gib mir deine Rechnungen hier, ich will im Bankwesen arbeiten oder so bei euch. Und die sagen, na gut, dann machst du jetzt für uns den Schatzmeister und bist Schatzmeister unseres Reiches und arbeitest für unseren Kanzler Friedrich Merz. Und gesagt, getan, sie geben ihm auch so ein bisschen Kokain in Form eines Trankes, einer Potion. Und die ballert er sich ordentlich rein und malocht noch härter, als er jemals in seinem Leben jemals malocht hat. Doch nachdem er zu viel malocht hat, hat er plötzlich eine Magiekrankheit, die möglicherweise durch zu viel Kokain entstanden ist. Und so lernt er eine wichtige Sache fürs Leben. Doping sorgt für Arschfix.
Wunderbar.
Ja. Endo, wie hat dir dieses Fate-Spin-Off gefallen?
Es ist immer noch kein Fate-Spin-Off. Also es geht hier offensichtlich darum, dass jemand eine Mana-Allergie hat und dadurch stirbt, wenn er zu wenig Mana hat und er braucht literare Sperma, um dieses Mana aufzufüllen. Aber in Fate, das wird oft fälschlicherweise als Mana-Transfer vermimt. Dabei ist das überhaupt gar kein Mana-Transfer. Zumindest nicht in Fates the Night. In Fate Kaleid Liner glaube ich schon. Aber in Fates the Night geht es ja darum, die Magiekreisläufe zu verbinden. Sodass quasi Shiro, der ja nicht sonderlich gute Magiekreisläufe oder keine hat oder nur welche, die er so durch seine Projection künstlich erzeugt, quasi mit dem Magiekreislauf einer talentierten Magierin verbindet und dann quasi so ihre Magie anzapfen kann für seine Zwecke. Also ist das hier nicht Fate, denn das geschieht hier nicht.
Ja, aber hier geschieht Heilung durch Sperma. Und,
das ist wahr.
Da
so wie in meinem Leben.
Ja, und das ist ehrlich gesagt,
aber das hatten wir in der ersten Folge noch nicht. Also wir hatten hier eine Expertin dabei, und zwar die Übersetzerin, die diesen Anime bei Crunchyroll mit einer absolut großartigen Übersetzung ausstattet. Und die kennt sich auch ziemlich gut mit dem ganzen Material aus, hat uns auch die Vergleiche zum Manga und zu Light Novel nennen können. Und die hat uns deswegen das ein oder andere gespoilert und so ein paar, also gefragte Spoiler. Sie hat uns nicht einfach so gespoilert, sondern wir haben schon explizit danach gefragt. Und die hat uns hier einiges drüber erklärt. Und deswegen wissen wir das. Die erste Folge hat noch keinerlei eindeutige Yaoi- oder Boys-Love-Inhalte. da sehen wir erstmal nur, wie er da in diese Welt kommt und da mit den Leuten interagiert und sich so in seinen Job reinfindet und da kommt es noch nicht zu Arschfix.
Genau, also ja, wenn man jetzt nicht unbedingt den Radar oben hat und schon mehrere solcher Titel gesehen hat und die dann entsprechend aufgrund des Verhaltens der Charaktere und wie die Charaktere dargestellt sind, ein bisschen einordnen kann, dann würde man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig auf die Idee kommen, dass das hier ein Boys Love-Titel ist. Oder auch nur ein Yaoi-Bait-Titel. Sondern, ja, also, es sind halt nur männliche Charaktere im Vordergrund und es sind alles Pretty Boys. Und da könnte man schon auf den Trichter kommen, wenn man die entsprechende Erfahrung hat, dass das hier nicht ein regulärer Isekai-Anime ist. Muss aber nicht sein. Also es hätte auch so ein Yaoi-Bait-Titel sein können, wo halt einfach Pretty Boys halt miteinander irgendwie interagieren, aber nicht unbedingt nicht mal miteinander flirten oder irgendwie sowas. Aber dass jetzt gleich in der zweiten Folge direkt zu Beginn reingefickt wird, das kann man nicht unbedingt jetzt von der ersten Folge her ableiten. Das muss man schon so sagen. Ist natürlich trotzdem kein Grund, da jetzt irgendwie aus Wut irgendwie da die negative Bewertungen zu geben und im Internet auszurasten. Das ist halt kindisch. Wenn es nicht euer Ding ist, dann schaltet halt einfach ab und guckt es nicht weiter. Juckt. Findet noch andere Sachen. Gibt noch diese anderen schittigen Isekais, die wir heute hatten, für euren Geschmack.
Ich finde das sowieso so ganz grundsätzlich einfach unglaublich enttäuschend und traurig, dass sich Leute im Jahr 2026 über eine homosexuelle Liebesgeschichte oder ein Yaoi oder ein Boys Love oder so aufregen.
Und es ist ja nicht mal irgendwas explizit, also es ist nicht so, als wären das irgendwelche expliziten Sexszenen hier.
Ja, und selbst wenn es also welche wären, juckt, Digga, juckt. Es ist halt, also keine Ahnung, mich als Heteromann interessiert es doch überhaupt nicht, ob es homosexuelle Liebesgeschichten gibt. So, ich finde das schön für Leute, die das mögen, die das anspricht. So, mich spricht es per se erstmal nicht an, aber wenn so eine Geschichte gut erzählt ist, schaue ich sie mir auch sehr gerne an. Ich habe jetzt zum Beispiel im Oktober American Horror Story NYC geschaut, was in der schwulen Szene der 80er Jahre spielt und viele explizite Szenen hat, aber gleichzeitig auch sehr, sehr gut geschrieben ist, mit einer wirklich, wirklich coolen Metapher, die am Ende aufgedeckt wird, die sich durch die ganze Geschichte zieht. Und war trotzdem ein mega nices Erlebnis. Und warum interessiert, also ich weiß, ich verstehe gar nicht, warum man das überhaupt interessieren sollte, welche Sexualität die Charaktere haben, wenn man ein anderes Enjoyment aus der Geschichte zieht, weil es muss doch nicht alles auf mich zugeschnittener Porn sein. Ich muss doch nicht alles, was ich gucke, geil finden. Ich muss doch nicht alle Charaktere in einer Geschichte, die ich konsumiere, fickbar finden. So, wenn, also ich verstehe das überhaupt nicht. Und ich finde das ehrlich gesagt auch schade, weil ich mir immer dachte, die Anime-Szene ist toleranter als das. So, wir haben in der Anime-Szene so unglaublich viele LGBTQI-Plus-Personen. Und, auch so unglaublich viele Neurodivergente und die Anime-Szene war ja vor allen Dingen so in den 2000ern und Anfang der 2010er auch so ein bisschen so ein Sammelbecken für Ausgestoßene, sag ich jetzt mal. Also ich glaube, sehr viele Anime-Fans sind in der Schule gemobbt geworden oder haben irgendwie Erfahrungen mit Ausgrenzung gehabt und so. Und deswegen haben wir ja auch eine Atmosphäre in dieser Community erschaffen, dass wir uns eigentlich so alle gegenseitig stützen und zusammenhalten, weil wir halt alle dieses Medium lieben und weil wir alle diese Geschichten so sehr lieben und das so feiern. Und deswegen ist unsere Szene so unglaublich bunt und unglaublich lebhaft. Und das sieht man ja allein schon, wenn man mal über so eine Convention geht. Und das finde ich unfassbar schön. Und das, finde ich, haben wir anderen Fandoms voraus. Und das ist etwas, worauf wir stolz und worüber wir froh sein können. Und deswegen will ich nicht, dass jetzt irgendwelche dummen, homophoben Arschlöcher in diese Szene kommen, in der es übrigens auch schon immer Homosexualität gegeben hat, in der es schon immer Yaoi. Ey, Digga, das war eine der ersten Dinge, die ich, glaube ich, in meinem Leben über Anime gelernt habe, dass es Yaoi-Geschichten gibt. Und deswegen will ich nicht, dass solche Arschlöcher da jetzt reinkommen, die wahrscheinlich sich mit dem Medium null auseinandersetzen und ihre dumme, homophobe Pisskacke hier ablassen. Ihr gehört hier absolut überhaupt nicht hin. Ihr seid dumm. Ihr seid wahrscheinlich in eurer eigenen Sexualität und Männlichkeit unfassbar unsichere kleine Würstchen, weil sonst würdet ihr euch nicht darüber aufregen, dass ein anderer Mann einen Mann liebt. Weil warum, was hätte das mit euch zu tun? Wenn ihr echte männliche Männer seid, die 100% auf Weiber und Ficktitten stehen, warum interessiert ihr euch dann für die Sexualität von anderen Männern? Habt ihr Angst davor, dass die euch eure Sexualität kaputt machen, dass ihr die vielleicht doch ganz gut findet? Natürlich. Solltet ihr vielleicht mal in euch gehen, also, und mal darüber nachdenken, worauf ihr denn jetzt wirklich steht, ihr kleinen Alpha-Männchen?
Ich meine, also ich finde das so beschissen. Das ist ja jetzt schon mehrfach so belegt. Da hat man jetzt schon so viele Fälle im Internet, dass sich am Ende herausgestellt hat, dass die homophobischen Menschen selber eben homosexuell sind.
Ja, wundert mich nicht.
Und dann irgendwann ihr Coming Out haben, und natürlich sind das Menschen, die ihre sich unsicher in ihrer Sexualität sind die dann, das normale Gefühl, was ein Heteromann bei solchen Inhalten hat, ist einfach nur okay.
Passivität. Also ich habe
halt
erfahren,
so,
bei
es
als
macht
ich
mich
American
horny,
Horror Story NYC
aber
geschaut
ist mir halt
habe,
auch egal.
Als ich American Horror Story NYC geschaut habe, wo es ja auch mehrere explizite Sexszenen gab, habe ich die halt als neutrale Szene wahrgenommen.
Genau.
So wie jede andere Szene auch. Also es hat keine besonderen Regungen in irgendeiner Weise ausgelöst.
Weil ich mir
und ich
auch,
glaube, das ist die Reaktion, die man da darauf hat.
Ich wichs mir halt auch keinen, wenn ich eine Heterosex-Szene irgendwo sehe. Ich konsumiere halt, also außer es ist ein Porno und ich will explizit jetzt diesen Porno als
also
Porno
ich
konsumieren.
Schon, ich wichse konstant, genauso wie ich mich konstant einscheiße, wenn ich mir die zahlreichen Edgy-Anime anschaue. Aber wie gesagt, das ist ja das, was ich meine mit, es muss mich nicht alles, was ich konsumiere, horny machen. Wenn ich eine homosexuelle Liebesgeschichte schaue, die aber auch nice BWL-Inhalte hat, dann ignoriere ich die die Yaoi-Sex-Szenen mehr oder weniger, die jucken mich nicht, aber ich empfinde dann Freude an den BWL-Inhalten. Und ich kann auch so eine Geschichte wie Yuri on Ice zum Beispiel cute finden, weil es halt einfach eine cute Geschichte über zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, ist so. Und wie gesagt, Leute, es ist komplett in Ordnung, wenn ihr Männer liebt oder wenn ihr Männer und Frauen liebt oder wenn ihr was auch immer liebt, ihr braucht euch dafür nicht schlecht zu fühlen. Das hat nichts mit eurer Männlichkeit zu tun, das hat nichts mit eurem
Wert
zu tun.
Oder wenn ihr Frauen
Wert
seid und Frauen liebt.
Und auch das, aber das richtet sich jetzt, aber ich glaube, die Leute, die auf sowas haten, sind weit überdurchschnittlich Männer. Und an die will ich das nämlich richten. Lasst eure Unsicherheit nicht an anderen aus. Diskriminiert keine Leute. Es ist okay, wenn ihr schwul seid. Es ist okay, wenn andere schwul seid. Und wenn ihr ach so hetero seid, dann seid doch einfach hetero. Sucht euch eine nette Freundin, guckt mit der Anime, die euch gefallen, die Spaß machen, aber hatet doch nicht einfach Anime, die euch, ja, die eure Sexualität nicht ansprechen. So, ist doch okay, wie Gabby gerade gesagt hat, dann ignoriert das und guckt doch irgendwas anderes. Es kommen genug Anime diese Season raus. Hört unseren Podcast, da erfahrt ihr dann, was schauenswert ist und was nicht. Und pickt euch was Schönes raus, was euch mehr anspricht als das, aber hatet nicht rum und zerstört nicht die tolle Atmosphäre und Toleranz, die wir uns in dieser Community aufgebaut haben. Denn wenn ihr das versucht, gehört ihr nicht dazu und hört bitte, bitte einfach auf, Anime zu schauen.
Oder Hurensohn zu sein, das ist eigentlich das Bessere, was man dann, also könnt ihr gerne weiter Anime schauen,
naja,
seid einfach weniger Hurensohn.
Bei Leuten, die nicht aufhören wollen, Hurensohn zu sein.
Ach so, naja, das sind dann halt Hurensöhne, ne? Aber ist mir eigentlich auch.
Das sind Hurensohn.
Ist mir eigentlich aber auch egal, was die schauen, die so ein bisschen ihre Hurensohnfresse halten. Okay. Aber ich glaube, solche Menschen haben wir gar nicht hier in der Community. Ihr seid doch alle, anständige.
Sowas landet sowieso immer bei den Falschen. So, ich glaube, unsere Community ist vernünftig und tolerant und.
Ich würde sagen, wir haben das anfangs, als wir ein bisschen kantiger unterwegs waren, haben wir uns da so ein bisschen so ein paar Leute rangezüchtet. Ich glaube aber, die sind alle weg mittlerweile.
Ja.
Also da ist halt keiner mehr da von denen, die sich nicht benehmen können. Ein paar Leute können sich einfach mittlerweile benehmen. Sind vielleicht trotzdem noch ein bisschen kantig unterwegs, so was den Humor anbelangt, aber das ist ja okay. Also solange der nicht irgendwie über die Stränge schlägt, dann.
Nee.
Also ich finde auch Humor, der über die Stränge schlägt, lustig, wenn er tatsächlich lustig ist, ne? Aber
wenn die Ironie darin erkennbar ist.
Wenn die Ironie darin
erkennbar ist,
ne?
Dass es Überzeichnung ist.
Es
mag auch geschmacklose Überzeichnung manchmal sein. Das ist ja immer eine persönliche Sache, was man als geschmacklos empfindet und was nicht. Es tut mir total leid, wenn wir Leute damit triggern, wenn wir mal einen etwas überzeichneteren Witz machen, die das als geschmacklos empfinden. Aber ich halte persönlich Humor, auch wenn er mal die Grenze des guten Geschmacks streift, in Ordnung, wenn es eben erkennbar ist, dass es ganz eindeutig nicht ernst gemeint ist.
Jo. Und das war möglicherweise in der Vergangenheit dieses Podcasts und unserer Streams manchmal nicht so einfach erkennbar, besonders in den Anfangszeiten, wo wir halt alle noch so kleine Internet-Edgelords waren und uns entsprechend auch geäußert haben. Kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr einschätzen. Ich weiß nicht. Du bist,
man muss aber auch sagen, dass du
hast
auch
mehr alte
so
Podcasts
so
von uns
Zeitgeist
gehört als wir.
Ära.
Das muss man noch dazu sagen, genau. Also da hat man die YouTuber Sachen halt auch nicht so gemeint, die man da gesagt hat. Ne? Also auch wenn das ein bisschen wie eine schlechte Ausrede klingt. Aber
guck mal, ich fand, das war zum Beispiel super gut in dem Video erklärt, wie hieß das nochmal, ich vermisse das VBT oder so, wo über das VBT geredet wurde, also das Video-Battle-Turnier von Rappers Inn, das es ja zwischen 2007 und 2018 gab, was ja eine Zeit lang war das so das größte Online-Battle-Turnier im deutschsprachigen Raum war, Battle-Rap-Turnier, wo eben gebattle-rappt wurde und so. Und da wurden natürlich auch öfter mal Gegner begleitigt mit Begriffen wie schwul oder behindert oder irgendwie sowas oder Schwulenwitzchen gemacht über den Gegner oder so. Aber ich bin mir vollkommen sicher, und das stellt diese Person in diesem Video auch sehr, sehr schön heraus, dass trotzdem keiner der Rapper oder die allerwenigsten homophob waren oder ableistisch oder sonst irgendwas. Aber das war einfach damals so der Internet-Slang. Das hat man einfach damals so gesagt und sich da nichts bei gedacht. Und auch ohne damit irgendwie schwule Menschen oder behinderte Menschen beleidigen oder diskriminieren zu wollen. Und mittlerweile sind wir da ein bisschen weiter. Mittlerweile denken wir ein bisschen mehr darüber nach, was wir sagen. Und das ist auch gut und richtig so. Aber trotzdem sollte man dann diesen Humor von damals auch zeitgenössisch rezipieren und auch im Kontext seiner Zeit rezipieren.
Jo.
Und ich glaube, das kann man über diesen Podcast hier genauso sagen. Also wenn man alte Podcasts sagt, wo wir über die Stränge schlagen, ich glaube, also ich kenne Gabby mittlerweile gut genug, um mit Fug und Recht sagen zu können, dass er nie auch nur ansatzweise in irgendeiner Hinsicht homophob oder ableistisch oder sexistisch oder sonst irgendwas war. Wir waren schon immer stabil links und über mich selber kann ich dasselbe behaupten. Also ich selber habe auch niemals irgendjemanden diskriminieren oder geringschätzen wollen, und das wird sich auch in der Zukunft dieses Podcasts genauso fortsetzen, aber trotzdem sind wir nun mal Verfechter dieses etwas derberen Humors. Wenn man damit nicht umgehen kann, dann kann ich das respektieren, dann weiß ich aber auch nicht, ob unser Podcast dann wirklich das beste Format für einen ist.
Ja, dann fickt euch ihr Fotzen.
Genau, fickt euch ihr Fotzen. So, Anime.
Anime, Mensch, sollten wir vielleicht auch mal drüber reden. Also, es ist tatsächlich heute, und das ist aber auch nicht schwer, der beste Titel gewesen. Ich fand ihn trotzdem langweilig. Aber
ich fand ihn halt solide geschrieben. So. Er war inhaltlich auf jeden Fall der beste Titel, weil das ist halt so ein Titel, der so eine gewisse Ambition mitbringt, worüber wir am Anfang gesprochen haben. So, der weiß ziemlich klar, was er will, und das präsentiert er auch. Aber es ist halt
Ja, es war halt relativ basic inszeniert, so. Es war sehr basic erzählt. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man da Bock drauf hat, wenn man sich da richtig drauf einlassen kann. Ich finde BWL unfassbar langweilig, und der Anime hat mir das jetzt auch nicht unbedingt schmackhaft gemacht, dass ich Bock bekommen könnte, dass er jetzt da die Finanzen dieses Königreichs überprüft und so weiter. Aber ich sehe den Appeal irgendwie. Ich kann verstehen, wenn das für einige irgendwie ganz cool sein könnte. Es ist zumindest etwas, was man in der Form, also vom Feeling her zumindest schon mal hatten, mit Titeln wie The Saints Magic Power is Omnipotent und Dahlia in Bloom. Da ging es dann eher so um, da ging es ja jeweils um eine Frau, die geisekalt wird und dann im Apotheker-Alchemisten-Bereich irgendwie so tätig ist. Während wir hier ja halt einfach einen BWLer haben, der dann BWL macht. Aber Es schlägt so vom Feeling her in eine ähnliche Kerbe, ne? Also die werden nicht als Helden geisekalt, die übernehmen keine Aufgaben irgendwie im Kampf oder sowas, sondern sie kümmern sich um die Infrastruktur um die Helden herum sozusagen. Und also wie gesagt, da verstehe ich den Appeal, und es ist nur jetzt nicht mein Inhalt. Genauso wenig wie, also naja, ich würde sagen, nicht ganz so wenig wie ranzige generische Isekais, wo einfach nur irgendwie Dungeon crawled wird, mit immer wieder demselben Inhalt, aber ich finde das halt ziemlich langweilig. Ich fand das auch ziemlich langweilig präsentiert hier, aber es gibt weitaus Schlimmeres, und Pluspunkte, dass der Anime hier für die Boys Love Fanbase ab Folge 2 direkt liefert. Kann man ja auch mal so sagen. Aber ansonsten, ja, juckt.
Juckt.
Endo.
Tja.
Habe ich gerade Disconnect?
Nee.
Ach so. weil du nichts mehr gesagt hast.
Ich habe nur juckt und joa gesagt, weil ich mich dem
Plädoyer anschließen kann. Achso, das kam im Discord nicht an. Okay. Dann möchte ich dieses Review abschließen mit einer interessanten Frage aus unserem Chat. Ist ein benutztes Kondom ein Mana-Trank? Und damit kommen wir zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,03 bei 2518 Bewertungen. Stand hier immer noch der 14.01.2026. Unsere Community gibt eine 4,07 bei 15 Bewertungen. Was die meisten Bewertungen sind, die wir heute hatten. Also bei dem davor hatten wir auch 15 Bewertungen. Also unser Fazit, wir brauchen mehr BL-Anime, um unsere Community zum Votieren zu animieren. Endo.
Ich gebe eine 4 von 10, wenn man entweder die Yaoi-Anteile oder die BWL-Anteile interessant findet, dann könnte das durchaus ein Blick wert sein. Wobei mir von einem Vögelchen gezwitschert wurde, dass der Manga die deutlich atmosphärischere und bessere und auch besser gepacete Umsetzung der Story ist. Also sollte man dann vielleicht eher in den reinschauen und den Shujiki-Anime ignorieren, weil der war halt von der ganzen Umsetzung her ziemlich Shujiki.
Gabi, was gibt's Shujiki? Ich gebe dem Anime eine 3 von 10. Endo.
Hab ich doch schon.
Achso. Endo!
Ja!
Weißt du, wer jetzt kommt?
Studio D!
Ja. Hört unseren Convention Podcast. Nee, ich möchte jetzt nicht die gesamte Abbot so machen. Hört unseren Convention Podcast, die Donovan Contime. Da kommt demnächst, innerhalb der nächsten 4 Monate, auf jeden Fall eine neue Ausgabe raus. Die ist auch schon aufgezeichnet, die müssen nur noch geschnitten werden. Da gibt es einen wunderschönen Jahresrückblick auf das Jahr 2025. Und der ist auf jeden Fall sehr friedlich abgelaufen. Ich weiß, haben wir letzte Woche schon angeteased im Podcast. Es ist halt immer noch nicht draußen. Von daher müssen wir den jetzt nochmal anteasen.
Friedlicher Jahresrückblick und nur Positivität versprühen wir zu Beginn dieses schönen neuen Jahres.
Absolut.
In dem Venezuela gebombt wird und kurz davor steht, dass Grönland gebombt wird und die USA einen Krieg mit der NATO anfängt und Russland verbombt immer noch die Ukraine und Dritter Weltkrieg steht kurz. Aber hey, schönes Convention-Jahr gewesen, reden wir drüber. Wird toll.
Ja.
Klasse. Toller Podcast.
Jawohl. Und toll sind auch unsere Livestreams. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr nehmen wir diesen Podcast hier auf und reacten live auf die Anime. Kommt mal vorbei, nanamon.net. Jeden Tag auf Twitch, Sauerkraut-Event. Da zock ich WoW Classic Hardcore und spiele mit Leuten zusammen oder auch alleine WoW Classic im Hardcore-Modus. Und hoffe, dass ich es noch bis zum Ende des Events auf Level 60 schaffe, damit ich beim Finale mit dabei sein kann. Aber ich glaube, ich bin da nicht zu hardcore, nicht hardcore genug drin. Aber wir schauen mal. Wir bleiben mal positiv. Das wird was. Ich werde Level 60 bis dahin und ihr könnt live dabei sein. Jeden Tag im Prinzip ist ein Stream, außer ich bin halt irgendwie krank oder hab Kopfschmerzen oder irgendwie sowas. Oder die Server sind down. Was jetzt irgendwie schon 2 Tage lang diese Woche passiert ist und wir sind noch in Woche 1.
Schaue ich einen neuen Anime von deinem Lieblingsstudio, Studio D.
Sonntag Retro-Stream 19 Uhr und gebt uns gerne 5 Sterne auf Spotify, auch wenn dieser Podcast möglicherweise etwas kurz und etwas inhaltsarm war.
Aber wenn ihr mehr Content wollt, dann hört doch die Nana One Bonus Time, unseren Podcast, in dem wir über die Anime reden, die wir in letzter Zeit geschaut haben und da eloquente, stichhaltige und konstruktive Kurzreviews zu geben. Den findet ihr im Podcast-Feed, in dem ihr auch den Anime-Podcast findet. Scrollt da ein kleines bisschen runter und dann findet ihr.
Nana One Bonus Time, euer Podcast für Dönerladen-Bonuskarten in Deutschland.
Ja. Und manchmal Rahmenbonuskarte. Ich habe eine Takumi-Bonuskarte. Gut, bevor wir uns hier themenfremd, jetzt haben wir uns schon wieder eine Fake-Podcast-Anmod versaut, die wir hätten benutzen können.
Ah,
bevor wir noch mehr machen.
Da draußen. Ich sehe da draußen. Ja, Mützstein, der kommt nämlich gerade da auf Skiern angeschmettert, obwohl gar kein Schnee mehr liegt. Tschüss.
Tschüss. Unser
Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.